Das ist das Problem, was Weidetierhalter haben. Du machst Herdenschutz und wirst aufgrund des Herdenschutzes, weil du deine Tiere schützt, zu Wolfskuschler erklärt. Es gibt wirklich Leute, die sagen, auf dem Land, irgendwo in Niedersachsen, irgendwo in der Börde, du hast einen wolfsabweisenden Zaun aufgestellt, du brauchst dich im Dorfkuh nicht mehr blicken zu lassen. Du hast so eine aufgeheizte, vergiftete Atmosphäre, dass als Weidetierhalter, dass du da einfach nur sagen kannst, ach, ich mach mein Ding und dieses Ding ist Herdenschutz, aber da rede ich nicht drüber. Das ist so.
Hier ist der Wolfspodcast. Die Stimme unserer wilden Wölfe. Von und mit Sabine Seewald.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Wolfspodcast. Wir werden heute, glaube ich, wieder Klartext sprechen. Nein, ich bin mir sogar ziemlich sicher, dass wir Klartext sprechen, denn wir richten unseren Blick heute auf eine Gruppe, die am allermeisten von der Rückkehr der wilden Wölfe betroffen ist und die auch immer wieder in diesem Kontext genannt wird, und das sind die Weidetierhaltenden. Und wir stellen heute die Frage, werden die Weidetierhalter im Kampf der Lobbyinteressen zerrieben oder sogar vor den Karren gespannt? Und dann fragen wir uns, warum schaut niemand hierzulande mal, wie es die anderen machen? Also sprich die Länder um uns herum, wie gehen die mit dem Wolf um? Welche Erfahrungen haben die gemacht? Und wie sieht die Studienlage dazu aus? Kleiner Spoiler, es gibt mehr als 5 umfangreiche Arbeiten aus den unterschiedlichsten Ländern dazu, die eigentlich eine deutliche Sprache sprechen. Und die nehmen wir uns heute mal in dieser Folge vor. All das tue ich natürlich nicht alleine. Heute wieder an meiner Seite Insiderin Ines, unsere Regierungsoberamtsrätin und Diplom-Verwaltungswirtin. Ja, bald kann ich das auswendig, versprochen, die seit 30 Jahren im öffentlichen Dienst ist und aktuell in einer Bundesbehörde arbeitet. Ehrenamtlich ist sie im Natur- und Artenschutz tätig. Hallo und herzlich willkommen zurück, liebe Ines.
Hallo.
Ich kann das
bald. Das artet langsam in Arbeit aus hier, ne? Wir müssen mal über einen Honorarvertrag sprechen.
Wenn wir Sponsoren für diesen Podcast finden, bist du die Erste, die einen Scheck kriegt, versprochen. Und ich begrüße auch hier an meiner Seite den Hobby-Weidetierhalter mit Pferdepassion. Jahrzehntelange Erfahrung übrigens auch in der Verbandsarbeit. Hallo und herzlich willkommen, Hanno Pilatz.
Guten Abend, ihr beiden. Ich freue mich, dabei sein zu dürfen.
Wir freuen uns auch, dass du da bist. Hanno, bevor wir loslegen, bitte stell dich ganz kurz vor.
Ich bin 70 Jahre alt und habe vor 58 Jahren, glaube ich, zum ersten Mal auf dem Pferd gesessen. Ich halte mit meiner Frau derzeit 2 Pferde, 2 Maultiere und einen großen Esel auf den weitläufigen Weiden der Hohen Eifel. Und ich liebe meine Weidetiere und möchte auf gar keinen Fall, dass auf den Wolf geschossen wird, weil ich der Überzeugung bin, das gefährdet die Sicherheit meiner Tiere.
Okay.
Vielleicht noch so ein paar Worte zur Affinität, die ich zu meinen Tieren entwickelt habe. Ich habe ziemlich genau vor einem Jahr ein Pferd einschläfern lassen müssen. Der war 32 und 28 Jahre an meiner Seite. Der hat mich 40.000 Kilometer getragen. Dass ein Pferd 32 wird, ist wie ein 96-jähriger Mensch. Das hast du nicht so oft. Aber das war eine harte Nummer. Ne? Einfach nur, um mal so zu zeigen, welches Verhältnis Weidetierhalter zu ihren Tieren haben können. Und diese Geschichte mit diesem Pferd, ne, der hat mich durch 2 große Lebenskrisen getragen und alles Mögliche, erzählt dir jeder 2. Weidetierhalter. Ja? Mhm. Das Problem an der Sache ist, wenn das Hobby-Weidetierhalter sind, dann gehen die arbeiten, haben den Brot- und Butterberuf, investieren ihr ganzes Geld in das Wohlergehen ihrer Tiere. Und wenn die dann von dem Brot- und Butterberuf nach Hause kommen, dann müssen die noch misten, füttern, tränken, Zäune freimähen, Zäune reparieren, all so ein Kram. Und wenn dann ein hochqualifizierter Berater des CLUVO, das ist das Koordinationszentrum Luchs und Wolf, eine Landesbehörde hier in Rheinland-Pfalz, die sich um Weidetierschutz, aber auch eben um Wölfe kümmert, die machen einen verdammt guten Job und die haben auch sehr, sehr gute Berater, die sich wirklich gut auskennen, auch mit Zäunen. Wenn die um die Ecke kommen und sagen, lieber Weidetierhalter, jetzt haben wir hier den Wolf, jetzt musst du leider deine Zäune aufrüsten, dann sagt der Weidetierhalter, boah, das hat mir jetzt aber noch gefehlt. Ne? Mhm. Also bei euch Wolfsschützern haben wir Weidetierhalter so ein kleines bisschen das Image der Herdenschutzverweigerer, das ist leider auch nicht völlig unberechtigt. Aber wenn man was ändern will, dann muss man als erstes anfangen, diese Menschen, also unser eins, zu verstehen.
Okay.
Und jetzt komme ich zum springenden Punkt, zum hüpfenden Komma, wie Heinz Ehrt mal so schön sagte. Die Frage ist halt, gibt es eine Alternative zum Herdenschutz? Durch Zäune, durch Hunde, was auch immer. Und diese Frage kann ich mit ganz eindeutigem Nein beantworten. Wenn ein Helmut Dammann-Tamke, Präsident des Deutschen Jagdverbandes, im Zuge der allgemeinen Änderung bei der EU, Herunterstufung des Schutzstaates und so weiter und so fort, die Phrase raushaut, jetzt machen wir Herdenschutz mit der Jagdwaffe. Ja, dann lügt er einfach. Das ist einfach nur eine Schutzbehauptung, um endlich Wölfe legal abknallen zu können. Und jetzt bist du dran, liebe Sabine, weil ich habe gehört, es gibt Neuigkeiten von Gloria aus deiner letzten Folge.
Das stimmt. Und da muss ich das Wort dann der Ines erteilen. Ines, du bist jetzt hier gerade reingeflogen ins Studio und hast gesagt, es gibt ein paar Neuigkeiten zum Thema Gloria, zu der Folge, die wir letzte Woche aufgenommen haben. Da warst du ja auch dabei, Ines. Und da hat sich unterdessen, haben sich da ja Erkenntnisse ergeben.
Ja, leider traurige, aber das war ja zu erwarten. Bei den Schutzbemühungen, in Anführungsstrichen, die Deutschland dem Wolf angedeihen lässt. Ja, der Sohn von Gloria oder einer der Söhne von Gloria, der hielt sich mit seiner Familie lange im Territorium Herzlake auf, war auch gut zu identifizieren, weil ihm die Schwanzspitze fehlte. Und von ihm und seiner Familie fehlt seit fast einem Jahr jeglicher Nachweis.
Das ist der absolute ist also Wahnsinn.
Von jetzt auf gleich verschwunden, spurlos verschwunden. Und so erging es auch den Wölfen in den angrenzenden Territorien. Die sind auch weg. Ziemlich zum gleichen Zeitpunkt verschwunden, als wäre das also eine groß angelegte Wolfsjagd gewesen. Wenn man dann die Jägerschaft dort darauf anspricht, was könnte das denn sein? Also wir müssen immer mal wieder betonen, weil die Absurdität dieser Sache, die wird hier nochmal so richtig deutlich. In Niedersachsen obliegt das Wolfsmonitoring der Landesjägerschaft Niedersachsen. Und wenn man dann solche Fälle meldet oder Fragen richtet, dann bekommt man als Antwort, ja, das Rudelterritorium hat sich verlegt oder die haben sich verlagert, was natürlich wissenschaftlicher Schwachsinn ist. Ne? Ein Territorium wird nicht aufgegeben, es sei denn, es wird so erheblich gestört, massiv gestört oder eben zerstört, indem man die Wölfe dort illegal beseitigt. Und wenn die Wölfe tatsächlich ihr Gebiet verlegt hätten, dann hätten sie ja irgendwann wieder auftauchen müssen im Rahmen des Monitorings.
Irgendwo anders, ja. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast.
Dass, und das ist nicht geschehen.
Das NRW LANUG, das Landesamt für Umwelt, hat ja auch in einer Presseerklärung verlauten lassen, dass man davon ausgeht, dass Gloria entweder eines natürlichen Todes gestorben ist oder das Rudel eben halt auch abgewandert ist. Die haben das auch verwendet. Und es ist absoluter Blödsinn. Ich meine, es gibt vielleicht in 1% der Fälle mal, dass ein Rudel umzieht, aber eigentlich ist das wissenschaftlich niemals bestätigt worden, wenn ich mich richtig erinnere.
Ja, und außerdem hätten dann, wenn die Wölfin oder die Wölfe sich woanders aufhalten, hätten im Rahmen des Monitorings dann wieder Nachweise erbracht werden können.
Richtig.
Ja, so wie sich das gehört.
Richtig. Das heißt also, ja. der Sohn von Gloria, wo wir letzte Folge noch davon ausgegangen sind, dass der lebt und dort
und
auch sehr unauffällig.
Familie, ne? Und der die war Familie, ja nicht allein.
Genau, ja. Die sind alle verschwunden und mutmaßlich auch Opfer illegaler Wolfstötung geworden, wie auch sämtliche Rudel drumherum. Das heißt, wir haben hier in Deutschland ein massives Problem mit der illegalen Bejagung, das wissen wir. Die Zahlen können wir natürlich nicht beziffern, weil das inoffizielle Zahlen sind, aber auch darüber werden wir gleich noch reden. Ganz kurz, Ines, es sind unglaublich viele Nachrichten im Nachgang der letzten Folge gekommen, wo es nochmal um diese Schutzgebietsverordnung geht, in Bezug mit Blick auf die FFH-Richtlinie. Und da kam jetzt konkret die Frage von einem Hörer, ob es nicht möglich wäre, dass du mal eine Mustervorlage für UIG-Anfragen liefern kannst, damit sich möglichst viele Leute aus allen Bundesländern anschließen können, um eben halt diese Informationen über die Schutzgebiete oder auch Nicht-Schutzgebiete, die nicht ausgewiesenen, zu bekommen, damit wir dann weiter voranschreiten können. Könntest du das machen?
Ja, selbstverständlich.
Okay, dann würde ich sagen,
desto mehr sich daran beteiligen.
Eben.
Also wie gesagt, die Abfrage müsste bundesweit gemacht werden bei allen zuständigen Behörden. Ja, und desto mehr da mitmachen und unterstützen, desto besser ist das.
Also wenn ihr euch fragt, was ihr Sinnvolles tun könnt, um wirklich uns und natürlich unsere Arbeit und vor allen Dingen in diesem Punkt jetzt mal die Arbeit von Ines zu unterstützen, dann bitte meldet euch bei uns. Es gibt die Möglichkeit, dass wir UIG-Anfragen stellen. Das ist so eine Anfrage, die man an Behörden richtet, die immer beantwortet werden muss. Ich glaube auch in einem bestimmten Zeitfenster. Führt jetzt zu weit darauf. Ein Monat, genau. Darauf müssen wir jetzt gar nicht eingehen. Fakt ist, es ist nicht viel Arbeit, aber es ist eine Fleißarbeit halt. Also es wäre schön, wenn sich möglichst viele beteiligen, denn dann kommen wir weiter. Denn wir haben ja in der letzten Folge besprochen, Deutschland widersetzt sich einfach dieser Schutzgebietsverordnung und weist keine Schutzzonen für Wölfe und für andere Tiere aus. Und deswegen müssen wir da mal ran. Wir müssen uns dieses Thema mal vornehmen. Mhm. Genau. Also diese Neuigkeiten zu Gloria oder zu ihrem Sohn sind natürlich sehr, sehr traurig. Was leiten wir daraus ab? Wir müssen da mal genau hingucken in der Region, glaube ich, oder?
Entscheidend ist doch, wir haben eine illegale Wolfsbejagung und die nutzt uns Weidetierhaltern gar nichts. Mit anderen Worten, die Behauptung, man muss Wölfe nur bejagen, muss sie wieder scheu machen und dann gehen die Risse schon zurück, die lässt sich alleine schon aus diesen Umständen widerlegen. Mhm. Ja, und dann bin ich halt der Meinung, man sollte hin und wieder über den Tellerrand gucken. Das habe ich vor etlichen Jahren mal angefangen, indem ich mir im Internet Studien angeschaut habe zum Thema, wie wirkt sich Wolfsbejagung auf Weidetierrisse aus. Und da findest du sehr, sehr viel. Also die älteste Studie ist aus Minnesota, die ist mindestens 15 Jahre alt. Von Eric Bradley gibt es eine Studie aus Montana, Wyoming und Idaho. Bei beiden Studien kam heraus, dass eine Wolfsbejagung im Zweifelsfall die Risse mindestens gleich hoch hält, also weniger Wölfe, ne, werden ja welche abgeschossen, reißen genauso viel Weidetiere, also pro Wolf eigentlich mehr. Mhm. Im Zweifelsfall steigt die Risshäufigkeit, einfach weil Rudelstrukturen zerschossen werden, Wölfe unter Druck geraten und eine alleinerziehende Wolfsmama, so wie das Martin Frenk auch von Gloria berichtet hat, die hat einfach mehr Druck und die muss höhere Risiken eingehen und die geht eher mal an Schafe dran, ne? Ja. Auch wenn sie sonst vielleicht menschliche Infrastruktur eher meiden würde. Mhm. So die jüngeren Studien aus Europa, weil Amerika ist ja immer weit weg, da wird immer gesagt, aus Amerika, das gilt nicht für uns. Die jüngeren Studien hier aus Europa, da gibt es einmal einen Dr. Alberto Fernández Gil, Spanier, arbeitet am renommierten Instituto Biológico Doñana. Das ist unten in Sevilla, liegt also in der Nähe von dem berühmten Nationalpark Coto de Doñana im Guadalquivir-Delta. Der hat allerdings sehr viel in Asturien und Galizien geforscht über Wölfe. Der hat festgestellt, Wolfsbejagung reduziert die Risse nicht. Mhm. Und zwar in der Zeit, als in Spanien noch Wölfe bejagt wurden. Also er hat die Studie 2016 und 2019 hat er die gemacht.
Okay.
Der hat auch festgestellt, das fand ich sehr interessant, desto mehr Wölfe geschossen werden, desto mehr Schafe werden gerissen. Also in einem Distrikt von Asturien hatte man in einem Jahr 3 Wölfe geschossen. Da gingen die Risse hoch. Im nächsten Jahr hat man 9 Wölfe geschossen, da haben sich die Risse verdreifacht. Also desto größer die Not der Wölfe, desto mehr Weidetiere werden gerissen. Und Wolfsbejagung bedeutet für die Wölfe Not. Das ist, glaube ich, nicht sehr schwer zu verstehen. Und die nächste Studie, die es gibt, ist aus Frankreich von einer Statistikerin, eine junge Frau namens Oksana Grande. Die hat witzigerweise im Auftrag des also der staatlichen Behörde, die die Wolfsjagden veranstaltet, das ist das Office Français de la Biodiversité, hat die untersucht, wie sich halt die Wolfsbejagung auf die Risse auswirkt. Ihr Auftraggeber hätte es sehr gerne gesehen, wenn sie hätte feststellen können, ihr bejagt Wölfe und dadurch gehen die Weidetierrisse zurück. Mhm. Das war leider nicht der Fall. Sie konnte nur feststellen, das hat keine Auswirkungen. Mit anderen Worten, der französische Steuerzahler kann die teuren französischen Wolfsjagden bezahlen, aber Nutzen hat da eigentlich niemand von, außer die Wolfsjäger, die Wölfe abknallen und das bezahlt bekommen. Man muss dazu sagen, in Frankreich gibt es eine sehr lange Tradition der Wolfsbejagung. Da gibt es die Luftier von Loup, das französische Wort für Wolf. Und die Luftier, das sind so richtige Jägerbrigaden, die gab es bis in die 1970er Jahre hinein. Dann wurden die irgendwann aufgelöst, weil keine Wölfe mehr da waren. Und die Luftier, die führen ihre Existenz auf Karl den Großen zurück. Der soll die schon gegründet haben, damals wohl mit Pfeil und Bogen und Armbrust oder was. Mhm. Also die französische Wolfsbejagung hat eine enorme Tradition und ist eminent wichtig. Und wenn man sich da so ein kleines bisschen umtut, das fällt mir relativ leicht, weil ich spreche Französisch kaum schlechter als Deutsch, Spanisch übrigens auch, weil ich einen Großteil meiner Kindheit und Jugend in Spanien und in Frankreich verbracht habe. Ja, also wenn du da ein bisschen guckst, es gibt eine Wolfsbeauftragte der Regionalregierung Auvergne-Rhône-Alpes, Juliette Bigny, und die hat in einer persönlichen Kommunikation auf einer Online-Konferenz vor 2 Jahren, an der mein Freund Peter Herold teilgenommen hat, hat die offen zugegeben, dass in bestimmten Regionen die Wolfsbejagung tatsächlich die Risse ansteigen lässt. In Frankreich spricht man da so unter vorgehaltener Hand vom L'effet de Minnesota, also dem Minnesota-Effekt, weil auch aus Minnesota gibt es eine Studie, die genau dieses nachweist. Ne?
Okay.
Die vor 2010 ist, also das ist lange bekannt. Wir gehen weiter durch Europa. Als nächstes kommen wir nach Slowenien. Da gibt es einen Forstwissenschaftler namens Rok Cerne, der hat Ähnliches festgestellt. In der Slowakei, wo Wölfe bis 2020 bejagt wurden. Man muss dazu sagen, in Frankreich und in Slowenien werden sie weiterhin bejagt, in Spanien nicht mehr, in der Slowakei auch nicht mehr. Und in der Slowakei gibt es einen Assistant-Professor namens Miroslav Kutal, der arbeitet an der Wenzel-Universität in Brünn und hat halt eben den Effekt der slowakischen Wolfsbejagung auf die Weidetierrisse untersucht und kam ebenfalls zu dem Ergebnis, dass es keine reduzierenden Auswirkungen hat. Es bringt nichts. Mhm. Ja. Und die jüngste Studie, die kommt aus Lettland, die ist von 2023, von einem Herrn namens Jurijs Subal. Mit seinen Kollegen hat der festgestellt, der kommt tatsächlich zu dem Ergebnis, dass die Risse anstiegen durch die Wolfsbejagung. Also nach dem Motto, schießt mehr Wölfe, habt ihr mehr tote Schafe.
Gut.
Ganz einfach. Das ist alles lange bekannt. Es gibt noch weitere Studien von einer Ann Eklund von der schwedischen Universität, die das auch für Schweden festgestellt hat. Also die Behauptung, wir müssen den Wolf regulieren, wir müssen Quotenjagden veranstalten, eine Populationsregulierung einführen, um die Weidetierhalter zu schützen, ist durch sämtliche wissenschaftlichen Erkenntnisse zu diesem Thema eigentlich schon widerlegt.
Also das heißt, die Eingangsfrage, die ich gestellt habe, werden die Weidetierhalter im Kampf der Lobbyinteressen zerrieben oder vor den Karren gespannt, die sieht man hier in dem, was du hier ausführst, bestätigt ja mehr oder weniger.
Ja, das Blöde an der Sache ist, das musst du denen erstmal klar machen, weil, ne, wie ich anfangs die Situation geschildert habe, die sind erstmal müde abends. Ne? Mhm. Und wenn dann einer kommt und sagt, oh, der Jäger mit dem Schießgewehr, der wird das schon für dich richten, dann bleibt er halt im Sessel sitzen, der Herr Weidetierhalter oder die Frau Weidetierhalter, meine Kollegen. Ne? Mhm. Das ist menschlich verständlich. Und denen dann zu sagen, oh, es gibt da Studien, die belegen aber das Gegenteil.
Gut, das
überzeugend rüberzubringen und sie das wirklich glauben zu lassen, ist nicht so ganz einfach.
Ich glaube, da müsste man auch anders ansetzen. Genau, da müsste man, glaube ich, die Aufklärung hätte man da viel früher und viel praktischer, ne, denke ich mal, vor Ort, an dem Ort des Geschehens einfach mal beginnen müssen, um einfach auch vielleicht die Weidetierhalter mitzunehmen auf diesem langen Weg. Das hat man vielleicht versäumt.
Ach, das ist sehr, sehr unterschiedlich und sehr, sehr durchwachsen. Also wenn ich mir die Situation bei uns hier in Rheinland-Pfalz angucke, wir sind in der glücklichen Lage, wir haben hier unser Kluwo und die Leute machen wirklich eine sehr, sehr gute Arbeit. Die sind völlig überlastet. Das sind 8 Nasen, die da bei Landesforsten Rheinland-Pfalz versuchen, das irgendwie hinzukriegen. Die sind wirklich erschöpft, streckenweise. Ne? Mhm. In Nordrhein-Westfalen hast du das LANUG, Landesamt für Natur- und Küstenschutz oder wie die sich nennen, Umwelt- und Küstenschutz oder sowas. Da sind die meisten Weidetierhalter in Nordrhein-Westfalen, glaube ich, weniger begeistert von der Arbeit, die machen. Aber und in Nordrhein-Westfalen ist für die Herdenschutzberatung sind die Landwirtschaftskammern zuständig, die ja
du hast
mit Weidetierhaltung wenig zu tun haben eigentlich. Das sind die Weiz- und Schweinebarone, die da das Sagen haben in der Landwirtschaftskammer.
Aber du hast dich jetzt an den Wolfspodcast gewandt, ganz klar mit einer Sorge, die dich momentan sehr beschäftigt. Nimm uns mal ganz kurz mit, was jetzt der Anlass war, mit uns in Kontakt zu treten und mit uns hier, mit der Ines und mir heute zu sprechen.
Ich sag mal, mein Hauptansatz ist eigentlich, den Wolfsschützern deutlich zu machen, dass die Weidetierhalter eigentlich ihre Verbündeten sind. Man muss sie nur richtig mitnehmen, man muss sie richtig ansprechen. Das hast du vollkommen richtig erkannt, liebe Sabine. Ja, die Weidetierhalter sind auch von den Wolfsschützern eigentlich nie richtig mitgenommen worden. Das habe ich immer bemängelt. Ja, ich bin einfaches Mitglied in der Gesellschaft zum Schutz der Wölfe. Und wenn du die Vorsitzende der Gesellschaft zum Schutz der Wölfe, Nicole Kronauer, die ich sehr schätze, nebenbei bemerkt, wenn du der meinen Namen sagst, dann macht die ein Gesicht, als hätte sie eine saure Zitrone gebissen. Ja, weil ich kritisiere die wegen dieser Geschichte seit Jahren. Obwohl die den Weidetierhaltern sehr nahe ist. Du findest ja Nicole Kronauer von der Gesellschaft zum Schutz der Wölfe durchaus auf einem Wikiwolfs-Einsatz, ne, wo Freiwillige einem Schäfer helfen, den Zaun aufzurüsten. Ne. Aber das ist einfach unglaublich schwer. Ne. Ich habe das auch bei euch im Wolfspodcast immer wieder gehört, dass eigentlich Ines zum Beispiel oder dir oder auch den anderen Protagonisten, die du in deiner Sendung hattest, in deinem Podcast hattest, dass denen oft das Verständnis für die Weidetierhalter, ich sag mal so, es hat sich euch nicht so ganz erschlossen. Und das ist mein Anliegen, einfach zu sagen, die Weidetierhalter sind die, die es als erstes trifft. Mhm. Schau mal, diese ganze düstere Situation, die wir heute mit dem Wolf erleben, die ist doch ungefähr so ähnlich wie das, was in Sachen Klimawandel passiert. Wir haben jetzt gehört, dass also auch Bill Gates da plötzlich eine andere Meinung haben soll. Ja, wir haben einen amerikanischen Präsidenten, der den Klimawandel komplett leugnet. Wir haben im Osten Deutschlands eine blaue Partei, die den Klimawandel komplett leugnet und die findet ganz, ganz viele Anhänger. Da kannst du dann sagen, over, ja. Hm. Ja? Und meine These ist einfach, wenn ihr den Klimawandel ignoriert, dann trifft er euch härter. Und das ist beim Wolf ganz genauso.
Aber
wenn wir den Herdenschutz nicht vernünftig buchstabieren, dann trifft uns Weidetierhalter als erstes der Krieg um den Wolf richtig hart, weil wir halt eben noch mehr Risse haben. Und dann gibt's ja noch so ein paar Dinge im Zusammenhang mit dem Wolf, die vielleicht noch wichtiger sind als hier Weidetierhalter. Nämlich seine Funktion in den Ökosystemen, ja, im Ökosystem Wald. Ne? Und wenn der Wolf da seine Funktion nicht wahrnehmen kann, dann fällt irgendwann in den nächsten 10, 15 Jahren der Wald um und dann haben wir auch keine Weidetiere
aber
mehr auf der Weide
stehen. Das ist richtig, aber der Punkt ist ja der, genau das sagen wir ja auch, Ines und ich. Also im Prinzip, wir nehmen die Weidetierhaltenden in die Verantwortung. Ja, das stimmt. Aber ich finde schon, dass wir...
Aber wir unterstützen sie auch.
Ja.
Also jetzt möchte ich auch mal eine Lanze brechen für, ja, die Wolfsschützer. Erstens betreiben diese sehr viel Aufklärung in Sachen Herdenschutz, Herdenschutzmaßnahmen. Wir arbeiten mit Herdenschutzkompetenzzentren zusammen. Wir stellen Infomaterial bereit und darüber hinaus arbeiten wir, also echt physisch, körperlich, wirklich, und unterstützen Weidetierhalter beim Aufbau mit von Herdenschutzzäunen und so weiter. Habe ich selber schon 3 Einsätze mitgemacht und richtig echt mitgearbeitet. Also das möchte ich jetzt mal nicht so auf uns Wolfsschützer sitzen lassen, dass wir da die Weidetierhalter nicht verstehen oder dass wir deren Sorgen nicht ernst nehmen. Ganz im Gegenteil. Also das, weil für uns heißt, Herdenschutz ist Wolfsschutz.
Genau, das ist doch unser Motto.
Das sagt die Gesellschaft zum Schutz der Wölfe mindestens seit 10, wenn nicht seit 15 Jahren. Deshalb bin ich da auch Mitglied geworden, weil, also die hatten immer die schöne Parole, Wolfsschutz ist Schafschutz oder so ähnlich, ne, weil die Schafe ja hauptsächlich betroffen sind. Ich will das nicht in Abrede stellen, was Wolfsschützer eben auch für Weidetierhalter tun. Das, was mir heute hier wichtig ist, ist ein stärkerer Schulterschluss. Mhm. Ja? Und wenn du dir anguckst, was die letzte Ministerpräsidentenkonferenz, die bei uns in Mainz, in Rheinland-Pfalz stattgefunden hat, was die im Zusammenhang mit dem Wolf ja von sich gegeben haben, dann kannst du dir nur die Haare raufen. Ne? Also wir haben ein hohes Maß an illegaler Wolfstötung. Wenn jetzt noch eine legale Wolfstötung, also Quotenjagd, Bestandsregulierung, wie immer du das nennen willst, dazukommt, dann wird es für uns noch schlimmer. Ja, also der Anlass zum Schulterschluss ergibt sich eigentlich aus einer derzeit absolut katastrophalen Haltung der Politik, die populistisch ist, die ja eigentlich die Interessen einer sehr, sehr kleinen Gruppe. Ja, ich möchte nicht von der Jägerschaft sprechen. Ich habe hier in der Eifel Freunde, die zur Jagd gehen, die ich absolut respektiere, von denen ich auch weiß, dass sie den Wolf respektieren. Ja, und also der Teil der Jägerschaft, der Einfluss auf die Politik nimmt, deren Interessen auch von der Politik ganz augenscheinlich willfährig bedient werden. Das sind die Leute, die ich einfach mal salopp Freunde der Trophäen Gesellschaftsjagd nenne.
Mhm. Aber ganz kurz, konkret, was können wir jetzt noch ändern? Was können wir noch tun, um die Weidetierhalter abzuholen, mitzunehmen und die zu unterstützen?
Immer wieder gebetsmühlenartig den Herdenschutz als machbar darzustellen.
Das machen
es
wir doch.
Es gibt ja auch, ja, aber werden wir doch einfach mal konkret.
Ja.
Ja? Es wird immer wieder behauptet, es gibt keinen hundertprozentigen Schutz gegen den Wolf. Die Begrifflichkeit ist schon schwachsinnig, ne? Es gibt hundertprozentig sichere Wolfsschutzzäune, die gibt es. Die sind genauso hundertprozentig sicher wie die Bremsanlage von einem Auto, von der wir genau wissen, dass sie regelmäßig immer mal wieder in Deutschland ausfällt, ne? Weil ein Autobesitzer die nicht richtig gewartet hat, weil der böse Nachbar mit dem Seitenschneider in ein Bremsschlauch dran gegangen ist oder was nicht noch. Ja, also hundertprozentig Sicherheit im Leben gibt es nicht. Ja, aber sichere, wolfssichere Zäune, die gibt es sehr wohl.
Aber da höre ich immer gerade von Seiten der Weidetierhalter, dass die sagen, es gibt keine hundertprozentige Sicherheit bei den Zäunen. Das ist ja der Vorwurf, den die uns machen, wenn wir sagen, Herdenschutz ist Wolfsschutz und ist Tierschutz für eure Tiere, dann sagen die, aber es gibt keine sicheren Zäune, es gibt keine 100%.
Also das sind in meinen Augen so typische Aussagen von Trollen. Das sind Leute, die haben sich noch nie ernsthaft mit dem Thema Herdenschutz auseinandergesetzt und die haben überhaupt keine Ahnung.
Okay.
Weil sie entweder
nicht recht,
wollen,
Ines.
Ja, weil sie es nicht wollen. Sie wollen, dass es so bleibt, wie es war. Und ohne den Wolf ging es mir doch besser. Mhm. Schieß die scheiß Drecksviecher ab und dann geht es mir wieder gut. Ich will die nicht haben und fertig ist. Also das ist das, was wir als Verweigerer bezeichnen. Die wollen es einfach nicht.
Und das sind Schreihälse, Cassandra, ja, genau. Hofer, die hast
und
du
die
überall.
Kannst du nicht, ne? Und die kannst du nicht mit Argumenten überzeugen und mit wissenschaftlichen Fakten brauchst du denen schon gar nicht zu kommen. Das interessiert die alles nicht. Und diejenigen, die werden dann von Teilen der Jägerschaft eingefangen, die ja scharf auf die Wolfstrophäen sind, ne? Ja. Damit sie sich die legale Kamin hängen können. Ja.
Ich nenne euch jetzt einfach nochmal zwei Namen. Da gibt es zum Beispiel den Peter Schütte aus Niedersachsen, der seit vielen Jahren Zäune baut. Ich habe ihn leider nie persönlich kennengelernt, aber ich kenne seine Arbeit. Der hat nachgewiesen, dass wolfssichere Zäune kein Hexenwerk sind. Die müssen mit Sorgfalt gebaut werden. Ich habe immer so ein nettes Beispiel, wenn ich eine Herde Schafe auf der Weide halten möchte, dann habe ich vom Zaun her eine Komplexität, eine Kompliziertheit, die ist vergleichbar mit der Holzklotzbremse von einem römischen Frachtwagen. Die bestand aus einem langen Hebel und einem Holzklotz, der so, ja, so eine Rundung hatte und auf den Stahlreifen von einem Rad wirkte. Da kannst du mit einem Blick sehen, was da Sache ist. Wenn du jetzt einen Zaun bauen möchtest, der junge, experimentierfreudige Wanderwölfe abhalten soll, dann hast du in etwa die Kompliziertheit einer hydraulischen Bremsanlage von einem Automobil. Da musst du auf viel, viel mehr Dinge achten. Das ist aber beherrschbar, weil fahren ja Millionen Autos rum mit so einer komplizierten Bremsanlage und die allermeisten überleben das sogar, die da drin sitzen. Also das ist machbar. Man muss nur wissen, was man tut.
Okay.
Ja? Und dieser Peter Schütte wusste, was er tat. Und das Letzte, was er gemacht hat, fand ich sehr interessant. Das Argument hören wir ja auch immer. Die Zäune sind wilddicht. Der hat halt eine Arbeit darüber erstellt, dass wolfsabweisende oder wolfssichere Zäune, ich behaupte jetzt, die sind wolfssicher, dass die eben nicht wilddicht sind. Er hat mit einer Wärmebildkamera aus da nachts laufen lassen. Da siehst du, wie ein Reh, was nicht ganz so hoch springt wie ein Hirsch, da einfach mitten durchspringt. Kann es auch, weil ein springendes Reh hat ja keinen Kontakt zum Boden, da ist der Minuspol vom Stromkreis. Also auch ein Vogel, der auf dem Weidezaun sitzt, kriegt keine Gewicht, weil er auch keinen Kontakt zum Boden. Ne? Der Hirsch springt drüber und solche Tiere wie Fuchs, Erdkröte, Dachs,
oder
Hase,
Igel, die kriechen unten durch.
Ja, die drücken sich alle unter den 20 Zentimetern durch. Ne? Das sind halt alles Kleinigkeiten, die man wissen muss. Ne? Wenn ich hingehe, und ich werde jetzt mal praktisch, ne? Wenn ich hingehe und will also die Zäune meiner Weiden wolfssicher machen, muss ich als erstes gucken, da muss ein Unterkriechschutz hin. Das ist ein Draht, den ich relativ tief anbringen muss. Der muss sehr stark gespannt werden, damit er nicht durchhängt.
20 Zentimeter
gibt's
maximal.
Ja, 20 Zentimeter. Da gibt's Temperaturausgleichsfedern. damit der sommers wie winters gleich stark gespannt wird. Dann, ne, die Temperaturunterschiede führen dazu, dass der Draht sich einmal dehnt und wieder zusammenzieht, wenn es kalt wird. Das kannst du mit Federn ausgleichen, die kriegst du in jedem Landhandel. Das Doofe an der Sache ist, du musst dann eine sehr hohe mechanische Spannung auf diesen Draht bringen, damit der eben nicht durchhängt. Und dann kann es dir passieren, dass sich deine Zaunpfosten irgendwie an den Ecken und an den Toren, dass sie sich schief ziehen. Da musst du die halt eben mit Streben abstützen. Alles Dinge, die man einfach nur wissen muss. Ne? Und bei Schafnetzen ist das ähnlich. Ne? Kein Mensch, der halbwegs klar im Kopf ist, verwendet heute noch ein Schafnetz ohne stromführende Bodenlitze. Ne? Das ist eine Litze, wo der Minuspol drauf liegt. Dann kann der Boden auch trocken sein. Oder, was auch viele Leute nicht wissen, im tiefen Winter hast du manchmal Kahlfrost. Also das sind dann 10 Grad minus in der Nacht, aber keine einzige Schneeflocke drauf. Da friert der Boden auf ungefähr 10 Zentimeter richtig feste durch und ist dann quasi gefriergetrocknet und leitet kein bisschen Strom mehr. Ne? Mhm. Wenn du dann keine stromführende Bodenlitze hast, dann hast du ein Problem. Dann der Zaun fällt komplett aus. Wenn dann zufällig ein Jungwolf vorbeikommt und guckt mal, dann ist der drin. Ne? Mhm. Das sind nur so Beispiele dafür, dass eben an wolfsabweisenden oder wolfssicheren Zäunen ganz leicht, ganz schnell Fehler gemacht werden können. Ne? Das schönste Beispiel kenne ich eigentlich wieder bei meinem Lieblingsgegner Helmut Dammann-Tamke. Der stand vor ein paar Monaten irgendwie an einem Zaun, wo der Wolf drüber ist, angeblich. Und da waren dann halt gerissene Schafe und dann hat er seine große Pressekonferenz abgehalten, hat den Journalisten gezeigt, hat Herdenschutz nicht funktioniert. Und irgendjemand ist dann hingegangen und hat gesagt, was ist mit dem Tor? Da war halt ein Tor als Zugang zu dieser Weide. Und da fuhr halt öfter schon mal ein schwerer Ackerschlepper durch. Und dementsprechend hatten sich da tiefe Spurrillen gebildet. Und dann ist irgendjemand mit dem Zollstock hingegangen und hat dann mal ja, von der Sohle der Spurrille bis zum Tor gemessen und kam auf 35 Zentimeter. Da kommt jeder Wolf drunter her. Das war die Schwachstelle. Ne?
Das ist häufig die Schwachstelle, da. Diese Tore, ja.
Ist das die Geschichte Krepel?
Ja, das ist Krepel, ja.
Mhm. Ja. Da kam ja noch hinzu, dass die Jägerschaft, die das Wolfsmonitoring in Niedersachsen hat, ich betone das immer wieder, das ist ein weiteres Beispiel dafür, dass der Jägerschaft das Monitoring entzogen gehört. Die haben nämlich die Anwesenheit dieses Rudels dort verschwiegen. Es ist nur deshalb aufgefallen, dass es dort ein Rudel gibt, weil die Schafe dort gerissen wurden.
Mhm. Der Rudel war praktisch schon zur Entnahme geplant oder so.
Das wäre dann irgendwann verschwunden. Ne? Also das Monitoring durch die Jägerschaft hat die Anwesenheit des Rudels verschwiegen. Ne? Und das wäre gar nicht aufgefallen, wenn die Schafe nicht gerissen worden wären. Mhm. Ne? Aber wurde der Jägerschaft das Monitoring entzogen? Nein. Ne? Die haben doch im Interesse der Regierung gehandelt, ja, ne? Wölfe illegal zu beseitigen.
Ja. Mhm. Und hat sich Dammann-Tamke dafür mal entschuldigt? Weißt du das, Hanno?
Ach, also wovon träumst du nachts?
Ich glaube, das
war eine rhetorische Frage.
Ja. Ich habe eine rhetorische Antwort geliefert. Entschuldigung kommt dem Sprachsatz von dem Herrn, glaube ich, nicht vor.
Ach so, okay. Sag ich jetzt mal. Entschuldigung. Es ist, ja, diese Geschichte, die ist bekannt, die ist ja auch durchs Land gegangen. Wie gesagt, ich glaube, der Hauptskandal war, dass das in dem Fernsehbeitrag, in dem anschließenden, eben halt ausgespart wurde. Ne? Dass man da eben halt nur gezeigt hat, wo der Wolf rein ist und dass man das Tor geflissentlich nicht genannt hat. Und da hat es ja dann, glaube ich, auch einen Riesenwirbel drüber gegeben, weil man geht ja davon aus, dass es mit Absicht verschwiegen wurde. Diese Tore sind eben halt Einfallstore, ne, für die Wölfe.
Man muss sich das mal vorstellen, ne, dass die Anwesenheit des Rudels dort wurde verschwiegen von der Jägerschaft, die zuständig ist für das Wolfsmonitoring. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen.
Das ist ganz schlimm und das zeigt eben halt, wie weit es schon fortgeschritten ist mit der illegalen Bejagung und dass jetzt im Prinzip alle politischen Bestrebungen, diese Quotenjagd jetzt zu machen in Deutschland, darauf abzielen, dass man das endlich legalisiert.
Endlich, ne? Genau. Dass man dieses Vorgehen endlich legalisiert, richtig. Aber das wird niemals legal sein, weil in Vorbereitung ist, das hatte ich glaube ich auch schon mal angesprochen in einer der letzten Folgen, die EU-Umweltkriminalitätsrichtlinie, die ist nächstes Jahr umzusetzen von Deutschland in nationales Recht und die Regelung in der EU-Umweltkriminalitätsrichtlinie sagt, dass geschützte oder streng geschützte Arten und dazu, also geschützte Arten, Anhang 5 Arten, FFH-Richtlinie, dass die unerlaubte Tötung solcher Tiere eine Straftat ist und als solches muss das auch in nationalen Gesetzen umgesetzt werden.
Aber deswegen wollen Sie das ja legalisieren, glaube ich, oder?
Ja, das bringt doch aber nichts.
Okay.
Also selbst wenn EU-Recht ist übergeordnet,
okay, ne,
vom Bundesrecht.
Ja. Also das heißt.
So, und wie gesagt, das heißt, dass die unerlaubte Tötung eines Wolfes weiterhin eine Straftat bleiben wird. Okay. Es wird nicht legal sein, Wölfe abschießen zu dürfen.
Okay.
Ich möchte mal gerade wieder auf unser Thema zurückkommen. Der spanische Forscher Alberto Fernández Gil, der zwei Studien zum Thema Auswirkungen der Bejagung von Wölfen in Spanien auf die Weidetierrisse gemacht hat, hat genauso, wie du das gerade eben mehr oder weniger angedeutet hast, liebe Sabine, festgestellt, dass der Nachhall in der Presse zu Wolfsrissen in einem krassen Missverhältnis zum tatsächlichen Geschehen steht. Also der hat klar gesagt, Wolfsrisse, wenn die passieren, werden maßlos in der Presse, in den Medien aufgebauscht, einfach weil man mit der Angst vor Wölfen halt eben ja Auflage, Klicks,
genau,
Einschaltquoten, was nicht noch generiert. Und das ist leider ein ganz massives Problem, was auch die Weidetierhalter haben.
Richtig.
Ne? Also das, was in der Presse über Herdenschutz geschrieben wird, ist ein aberwitziger Blödsinn.
Richtig.
Ich bin im Sommer bei einer WDR-Veranstaltung in der Nordeifel gewesen. Da hat Judith Schulte-Loh, eine sehr renommierte und sehr anerkannte WDR-Funkjournalistin, mitten in der Veranstaltung irgendwie in der Diskussion gesagt, ja, das haben wir jetzt verstanden, die Zäune nützen ja nichts. Also das ist journalistisch sowas von daneben gewesen. Da hat die gute Frau auch eine Menge Ärger für bekommen. Aber irgendwie hast du den Eindruck, auch für die Medien, selbst öffentlich-rechtliche Medien, kann das Geschehen um den Wolf nicht blutig genug sein. Und Tiere vor dem Wolf zu schützen, oh, ist langweilig, oder? Das bringt ja, ist ja für einen Journalisten nicht wirklich spannend.
Ja.
Es gibt Gott sei Dank auch Gegenbeispiele.
Ja.
Ich habe jetzt zwei Artikel aus dem Schwarzwald zu sehen bekommen. Da berichten dann halt eben relativ kleine Tageszeitungen darüber, wie sich halt Menschen im Südschwarzwald eben auf die Wölfe vorbereiten, indem sie vernünftige Zäune bauen.
Richtig.
Das gibt's auch.
Ich finde, man merkt
also,
jetzt auch so.
Dass nur schlechte Nachrichten um den Wolf der Bringer sind, ist Gott sei Dank auch nicht so.
Ich finde auch, man merkt so ein bisschen, dass jetzt auch so ein Einlenken ist, wenn man sich mal so auf Social Media anguckt, die großen Tageszeitungen, wenn die so Berichte
auch
über Wölfe
die
machen.
Die letzte Meldung vom schleswig-holsteinischen Umweltminister, ne, das hat ja auch Mut gemacht.
Richtig. Genau. Ines, hast du so einen großen Hund oder ist das Hannos Hund?
Nee, das ist meiner.
Okay.
Adele, halt den Schnabel. Hey!
Das war.
Adele ist eine ganz liebe Hündin.
Die muss.
Aber
die
ziemlich
muss,
groß.
Die muss nicht auf deine Tiere draußen aufpassen. Die hat heute Stubenarrest.
Nee, gar nicht.
Okay.
Nee, die ist eh drin.
Okay.
Die findet das irgendwie toll, wenn mein Nachbar irgendwie nach Hause kommt und macht das irgendwie deutlich.
Also auf jeden Fall, das ist ja, glaube ich, die Morgenpost gewesen, die hat auch sehr sachlich darüber berichtet. In Schleswig-Holstein ist es so, dass man da eben halt ganz klar sagt, Bejagung von Wölfen bringt nichts. Und deswegen geht man da eben auch so ein bisschen, tritt man so ein bisschen auf die Bremse, was dieses Thema angeht, während andere Länder ja vorpreschen. Ich weiß nicht, Ines, hast du mitbekommen, Thüringen zum Beispiel, da geht's ja richtig ab. Da gibt's ja, also angeblich, da ist ja durchgesickert, dass die all in gehen wollen, dass die wirklich alles auf eine Karte setzen, dass die anfangen wollen, die Wölfe zu bejagen. Dort verlautete auch, dass es denen mehr oder weniger egal ist, wie die Rechtslage ist und werden das jetzt demnächst beschließen. Und zwar wahrscheinlich sogar noch in diesem Monat. Weißt du davon, Ines?
Ja, ich habe davon gehört. Ja, was soll man dazu noch sagen, ne? Wenn wir in Deutschland schon so weit sind, dass Behörden und Minister auf Recht und Gesetz pfeifen, ja, dann...
Schlimm, oder?
Weiß nicht.
Ja.
Ja. Also, was soll denn sowas?
Ja.
Und ich sehe mir jetzt gerade hier dieses Protokoll an der Jahreskonferenz der Ministerpräsidenten, wie da öffentlich von solch hohen Amtsträgern gelogen wird. Hier steht doch tatsächlich drin, trotz umfangreicher Herdenschutzmaßnahmen kommt es vermehrt zu Übergriffen auf Weidetiere und Konflikte mit den betroffenen Gemeinden. Trotz umfangreicher Herdenschutzmaßnahmen, hallo, dass immer noch bis zu 80% überhaupt kein Herdenschutz oder mangelhafter Herdenschutz vorgelegen hat in allen Rissvorfällen. Das ist die Wahrheit. Ja.
Das ist jetzt auf dieser Ministerpräsidentenkonferenz gesprochen worden, die Hanno eben erwähnt hat.
Das steht in dem Protokoll jetzt.
Genau,
trotz umfangreicher Herdenschutzmaßnahmen.
Okay.
Kein Wort darüber, dass es eben nicht korrekte und richtig fachgerecht umgesetzte Herdenschutzmaßnahmen vorgelegen haben in mehr als 80% der Rissvorfälle. Also es ist unfassbar.
Und vor allen Dingen sehen wir ja auch in einigen Bundesländern, dass die Risse zurückgehen. Das gehört ja auch zur Wahrheit dazu.
Ja, woran das jetzt liegt, ist natürlich an der weiteren Umsetzung von Herdenschutzmaßnahmen das schon, aber ich vermute mal auch an den drei Regeln, an den 3S.
Also das habe ich in meinem Umfeld in der Hocheifel, wir sind hier wirklich so kurz vor Luxemburg, ne, mit verschiedenen Leuten aus dem Forstbereich, also Forstbeamten diskutiert, die ich recht gut kenne, die auch zur Jagd gehen, die auch im Wald sehr präsent sind, weil sie überall Wildkameras haben, die funkgesteuert denen alles Mögliche direkt in die Amtsstube hin funken. Ich habe die gefragt, was glaubt ihr denn? Ne? 2019 wurde meine Heimatgemeinde, die Verbandsgemeinde Adenau, zum Wolfserwartungsgebiet erklärt. Und wir haben uns dann gesagt, so 2-3 Jahre wird es noch dauern. Jetzt sind 6 Jahre ins Land gegangen. Und eigentlich haben wir so 1 bis 2 durchziehende Wölfe pro Jahr und mehr passiert nicht. Und da kam die klare Aussage, du kennst doch die 3S. Ja, und hier in der Hocheifel haben wir die Situation, dass es um die Hohe Acht herum in der Nähe vom Nürburgring sehr begehrte Rotwildreviere gibt, also wo du 12 und 14 Ender schießen kannst. Da hat schon Kaiser Wilhelm wie wild die Flinte angelegt und nach ihm kam dann Hermann Göring. Wenn er die Schorfheide leer geschossen hat, dann hat er sich ein Flugzeug gesetzt und hat sich zum Nürburgring fliegen lassen und hat dann hier gejagt. Die Leute, die diese Reviere gepachtet haben, sind nicht gerade arm und kommen auch garantiert nicht aus der Eifel, sondern eher aus den Industrieballungsgebieten. Und ein gestandener Eifler mag die nicht, selbst wenn er zur Jagd geht. Und von diesen Leuten ist bekannt, dass die halt Berufsjäger haben, die ihre Reviere beaufsichtigen. Ich kenne von einem Forstbeamten die Aussage, da gibt es die klare Vorgabe, wenn hier ein einziger Wolf in meinem Revier auftaucht und den du nicht vorher abgeknallt hast, dann bist du deinen Job los.
Ganz kurz, warte. Ganz kurz, wir reden hier gerade davon, dass offen in Rheinland-Pfalz darüber gesprochen wird, dass jeder Wolf, der über die Grenze kommt, abgeschossen wird. Wir reden hier also quasi von einer Straftat und da wird so offen bei euch drüber geredet. Wie gehst du dagegen vor? Was machst du dagegen?
Naja, also da wird natürlich nicht so offen drüber geredet. Ich nenne den Namen von dem Forstbeamten nicht und den kenne ich gut. Wir machen in Naturschutz einiges zusammen. Der erzählt mir das. Dir wird er das nicht erzählen. Der wird ein Teufel.
Aber
tun.
Der muss doch irgendwas machen. Der kann sich doch damit nicht abfinden.
Ja. Nö, tut er auch nicht. Ich habe ihn halt gefragt. Ne? Ich sage, hast du eine Idee? Sagte, ich muss mal über die Kamerastandorte nachdenken. Ich muss auch mal über die Anzahl der Kameras nachdenken. Irgendwann haben wir einen da drauf. Also das wäre ein Träumchen, ne? Irgendwann einen Jäger beim illegalen Wolfsabschuss zu erwischen und den dann, wenn man sagt das so salopp, den dann richtig hinzuhängen. Ja. Ne? Also den zu verklagen, zu verurteilen. Der wird mit Sicherheit wahrscheinlich nur eine Geldstrafe bekommen. Da müssen wir vielleicht nächstes Jahr mal abwarten, wie Ihnen es sagt, müssen wir da erstmal EU-Recht umsetzen, damit das wirklich ein Straftatbestand wird. Dann wurde der
Das ist schon einer, oder nicht?
Das ist schon, okay.
Also das ist nach dem
Also eine Gefängnisstrafe für einen Wolfsabschuss wäre natürlich, hätte eine sehr hohe abschreckende Wirkung. Man behauptet ja immer, wenn man Wolfsjagden in einem gewissen Rahmen legalisiert, dann gehen die illegalen Abschüsse zurück. Und
Nein, das Gegenteil ist der Fall.
Das ist nachgewiesen.
Ganz viele wissenschaftliche Studien, dass das nicht der Fall
genau.
ist. Eine ganz berühmte
Im Gegenteil,
heißt,
das öffnet eigentlich Tür und Tor. Ja.
Genau.
Also wenn du nur darüber nachdenkst, Wölfe illegal zu bejagen, dann befeuerst du die illegalen Wolfstötungen. Und aus meiner Sicht ist das eine Entwicklung, die wir in den letzten 2-3 Jahren ganz eindeutig erleben. Ja? Dass immer mehr von Politikern jeder Couleur über legale Wolfsabschüsse, über Bestandsmanagement und Quotenjachten nachgedacht wird, dass Forderungen erhoben werden und dass befeuert aus meiner Sicht ganz klar die illegale Wolfstötung.
Richtig, das ist auch bewiesen.
Das ist
genau.
letztendlich eine Sache, wo Leute wie ich, also Weidetierhalter, ihren Preis verzahlen, weil sie noch mehr Tiere an den Wolf verlieren, weil sie noch mehr durch Wölfe unter Druck geraten, die selber unter Druck stehen. Ne? Man muss sich mal vor Augen führen, wie der Wolf in Deutschland ausgerottet wurde. Das war ja auch so eine Geschichte. Diese ganzen Horrormärchen über Wölfe, die stammen aus dem 18., 19. Jahrhundert, aus einer Zeit, als die großen Kriege, ne, also 30-jähriger Krieg, und dann die napoleonischen Kriege, die französischen Kriege, Erbfolgekriege und so weiter, halt der Natur, dem Wald fürchterlich zugesetzt haben, weil die riesige Flotten gebaut haben, die wurden alle aus Holz gebaut. Und dann kam dieser James Watt mit der Dampfmaschine um die Ecke und dann begann die industrielle Revolution. Und das hat dem deutschen Wald zumindest auch den Garaus gegeben. Und wer hat darunter zu leiden gehabt? Das Wild. Ja, und das war im Zweifelsfall, eben waren das auch die Wölfe. Diese Restbestände von Wölfen, die sind dann halt eben ja in die Ställe von armen Bauern eingebrochen, haben sich Säuglinge, die Bauern aus der Not neben dem Acker abgelegt haben, während sie geflüchtet haben, gegriffen und alles Mögliche. Die haben natürlich auch auf Schlachtfeldern der napoleonischen Kriege einen Geschmack an Menschenfleisch gefunden. Ne? Also man muss sich einfach darüber im Klaren sein, desto mehr wir Wölfe unter Druck bringen, desto gefährlicher wird es nicht nur für unsere Weidetiere, sondern im Zweifelsfall auch für den Menschen, der ihnen im Wald begegnet. Da gibt's einen Silvester sowieso aus Thüringen, der hat das relativ groß jetzt in die Presse gebracht. Du kennst ihn näher, Sabine, hast du mir erzählt.
Ines und ich sind in Kontakt mit ihm. Es ist Silvester Tamasch, genau. Der wird auch demnächst in einer Podcast-Folge hier zu Gast sein und über Thüringen
sprechen. Und der Mann hat vollkommen recht, wenn er sagt, bejagte Wölfe sind gefährliche Wölfe.
Richtig. Ines, ganz kurz nochmal, wenn wir jetzt tatsächlich einen dieser Täter kriegen würden, ne, von denen Hanno jetzt gerade gesprochen hat, dem drohen doch jetzt schon empfindliche Strafen. Das sehe ich doch.
Also nach dem Bundesnaturschutzgesetz, danach ist ja der Wolf immer noch eine besonders geschützte Art. Also da hat sich nichts geändert mit der Herabstufung in der FFH-Richtlinie. Der Wolf ist in Deutschland immer noch eine besonders geschützte Art. Und die Tötung, die unerlaubte Tötung, ist eine Straftat. Mhm. Mit bis zu 50.000 Euro, wie heißt das dann bei einer Strafe? Strafgeld
und Geldstrafe.
Geldstrafe und bis zu 5 Jahren Gefängnis, genau. Was ich vorhin angesprochen hatte, ist Folgendes. Auf EU-Ebene ist ja der Wolf jetzt herabgestuft worden auf den Anhang 5 der FFH-Richtlinie, also nur noch eine geschützte Art. Und diese EU-Umweltkriminalitätsrichtlinie enthält eine Regelung, die besagt, das Töten von Anhang 5 Arten, die unerlaubte Tötung von Anhang 5 Arten, ist eine Straftat. Und diese Regelung, die müssen die Mitgliedstaaten der EU umsetzen. Wenn aber jetzt in Deutschland das so bleibt wie bisher, dann würde sich für Deutschland erstmal kein Angleichungsbedarf ergeben, sozusagen. Mhm. Ja, weil in Deutschland ist es ja schon eine Straftat. Sollte jetzt im Rahmen der Änderung des Bundesnaturschutzgesetzes eine Regelung eingeführt werden, dass die unerlaubte Tötung keine Straftat mehr ist, das würde dann gegen die übergeordnete EU-Umweltkriminalitätsrichtlinie verstoßen.
Okay. Das wäre dann die nächste Klage, die ihr vom Zaun brechen könnt, ne?
Ja, dagegen. Ach, weißt du, da gibt es so viele Umstände, die da beklagenswert wären. Also nach dem, was da bisher so durchgesickert ist, was die Forderungen des Bundeslandwirtschaftsministeriums sind bezüglich eines jagdrechtlichen Bestandsmanagements, das verstößt gegen die Vorgaben der FFH-Richtlinie und gegen die Urteile des EuGH. Man hat also den Eindruck, die Urteile des EuGH, die werden ganz bewusst ignoriert. Ja, es ist.
Nimm uns mal ganz kurz mit, erzähl uns mal, was da durchgesickert ist.
Also es ist ja öffentlich schon bekannt geworden, dass gewünscht wird, dass die Entnahme von Problemwölfen soll über die Aufhebung von Schonzeiten geschehen. Mhm. Das heißt, Aufnahme des Wolfes ins Jagdrecht, erstmal unter ganzjähriger Schonzeit, weil er ja nach wie vor eine geschützte Art ist. Und wenn dann Entnahmen stattfinden sollen, dann soll über eine jagdrechtliche Verfügung die Schonzeit aufgehoben werden und dann können die Wölfe erschossen werden. Aber es gibt bisher keine konkreten Regelungen bezüglich der Vorgaben eines Abschusses. Das ist alles zu unbestimmt. Und das darf aber nicht sein nach den Vorgaben des EuGH.
Also die wollen im Prinzip willkürlich bestimmen, was ein Problemwolf Anlass, ja. ist, genau.
Ja, genau.
Denn bisher
so,
war das
so
ja
wie das jetzt, genau. So wie das jetzt in Tirol gemacht wird, ne, Österreich, Tirol, was ja Bayern sich immer so als Vorbild nimmt. Und da tönt ja auch der Bundeslandwirtschaftsminister Alois Rainer ganz groß davon, dass er mit den alten Ländern hier zusammenarbeitet, weil sie ja gemeinsam betroffen sind. Da zitiere ich mal aus einer seiner letzten Pressemitteilungen. Wie hat er sich ausgedrückt? Klar ist, für fast ganz Bayern gilt der günstige Erhaltungszustand. Das ist schon die erste Lüge.
Das ist unglaublich.
Und für die alpine Region haben wir eine Lösung, die zunächst über das Bundesjagdgesetz geht.
Das kann nicht wahr sein. Ja.
Es ist, ja. Also, wo war ich stehen geblieben? Jetzt habe ich den roten Faden verloren. Ja. Also das Bestandsmanagement, genau. Und die Voraussetzungen für eine Entnahme von Wölfen, das soll dann natürlich willkürlich von Jägern bestimmt werden. Ne? Da erklärt man willkürlich einen Wolf zum Problemwolf oder zum Risikowolf. Das ist in Österreich, in Tirol ganz beliebt, dieses Modell. Da reicht es aus, wenn ein Wanderwolf 200 Meter an einer Siedlung vorbeiläuft. Das ist kein Scherz, das ist mittlerweile wurden in Österreich 28 Wölfe auf diese Maßnahme ermordet. Da wird ganz kurzfristig eine Verfügung erlassen auf jagdrechtlicher Basis. Dieser Wolf ist ein Risikowolf und der ist sofort abzuschießen. Und das dauert keine 24 Stunden. Wenn so ein Wolf gesichtet wird, der da zufällig an so einer Siedlung 200 Meter vorbeigelaufen ist, dann wird er abgeschossen.
Okay.
Vorher schon abgeknallt und dann kommt erst die Verfügung.
Und hast du befürchtet?
Und das wollen die hier so auch machen.
Okay, das war jetzt meine Frage. Wollen die das hier auch machen? Hast du die Befürchtung, dass das hier auch passiert?
Ja, das ist so vorgesehen.
Okay.
Ja.
Und das ist natürlich keine Problemwolf-Diskussion mehr. Da geht es jetzt wirklich um willkürliche Bewertungen, weil wir haben ja immer gesagt, wir sind ja durchaus offen zu sagen, wenn ein Wolf wirklich mehrfach bewiesenermaßen Herdenschutz überwindet, ne, was ja durchaus irgendwann mal vorkommen kann, dass man dann sagt, dieses Individuum muss einfach mal entnommen werden, um Schaden von der Spezies abzuwenden.
Ja, und das haben wir ja gesagt.
Das reicht denen aber nicht.
Nein, und deshalb war es ja so wichtig, dass der Schutzstatus gesenkt wird, weil, jetzt muss ich ein bisschen wieder auf der FFH-Richtlinien, auf den Artikeln rumreiten. Ich hoffe, ich kriege das aber ganz gut hin, das zu erläutern. Also der Wolf war ja bis Mitte diesen Jahres eine streng geschützte Tierart nach der FFH-Richtlinie auf Anhang 4. Und das bedeutete für ihn, dass er nicht getötet werden durfte. Also der individuelle Schutz vor Tötung. Er durfte nicht gestört werden, ihm durfte nicht nachgestellt werden. Sein Lebensraum war geschützt, seine Fortpflanzungs- und Lebensstätten waren geschützt. So, mit dem Wegfall dieses strengen Schutzstatus auf EU-Ebene, das ist ganz wichtig, ne? Nicht in Deutschland. In Deutschland ist er nach wie vor besonders bzw. streng geschützt. Auf EU-Ebene auf Anhang 5 gelten für den Wolf nicht mehr die strengen Schutzbestimmungen des Artikel 12, sondern keine mehr. Der einzige Umstand, der jetzt noch vorliegen muss, ist der günstige Erhaltungszustand nach Artikel 14. Mhm. Nur wenn der gegeben ist, können die Tierarten genutzt werden. Also da steht nichts von Jagd. Ne? Also die Entnahme, die Nutzung muss nachhaltig sein sozusagen und der günstige Erhaltungszustand darf nicht beeinträchtigt sein. Und es ist so gewesen, auf EU-Ebene, als der Wolf noch streng geschützt war, das für Enten, also wenn den Wolf getötet werden musste, dann mussten die Bestimmungen des Artikel 16 erfüllt sein. Und das heißt, Artikel 16 schreibt vor, die Tötung einer streng geschützten Tierart ist nur dann erlaubt, wenn es keine andere zumutbare Alternative gibt. Und das ist der Herdenschutz. Mhm. Und diese juristische Klausel ist jetzt entfallen auf EU-Ebene für den Wolf. Das heißt, auf EU-Ebene ist es jetzt möglich, Wölfe anlasslos abzuknallen.
Das heißt,
also ohne dass vorher ein Herdenschutz überwunden worden sein muss.
Okay, das bedeutet, wenn wir jetzt mal zurückkommen zum Thema von Hanno, nämlich das Thema Herdenschutz, Weidetierhalter, dann hat die Herabsenkung des Schutzstatus fatale Folgen, und zwar auch in Sachen Herdenschutz, denn der ist jetzt für die Länder nicht mehr verbindlich. Ja, es stimmt genau. Das ist so ein Teufelskreis. Wir besteuern auf den Teufelskreis, zu.
Ja, und wir müssen den Herdenschutz dann selber bezahlen. Wir haben den bis jetzt zum Teil subventioniert bekommen, zumindest wenn wir kleine Tiere hatten, also Schafe, Ziegen oder Fohlen bis zu einem Jahr, was allerdings dann schon im Rahmen von dieser Gemeinschaftsaufgabe Agrar- und Küstenschutz völlig schwachsinnig definiert wurde, weil es gibt kleine Pferde, die werden niemals größer als ein Großpferd bis zu einem Alter von einem Jahr. Die sind dann nicht von, die sind dann nicht mit einbegriffen. Also da muss der Herdenschutz auch vom Halter bezahlt werden. Ein Shetland-Pony auf der Weide ist eine wunderbare Beute für den Wolf. Das von Ursula von der Leyen wurde ja von einem Wolf gerissen. Ja,
aber das ist jetzt Rheinland-Pfalz. Es gibt natürlich andere Bundesländer, wo das schon weiter ist. Da wird mehr
bezahlt. Also nein. Also diese GAK, diese Gemeinschaftsaufgabe Agrar- und Küstenschutz, das ist eine Geschichte, die wird von den Umwelt- und Agrarministern der Länder ausgehandelt, und das gilt in allen Bundesländern. Also zumindest verstecken sich die Ministerien, also auch in unserem Fall, in Frau Eder im Umweltministerium von Rheinland-Pfalz, sie verstecken sich hinter den GAK-Vorschriften, ne? Oder hinter den GAK-Beschlüssen. Das sind keine Vorschriften, das sind Beschlüsse.
Ich würde da gerne was sagen, was Konkreteres, ne? Also zum Thema Finanzierung von Herdenschutz. Das hängt nämlich auch mit EU-Politik zusammen. Die EU-Kommission, die schlägt ja auch immer einen Haushaltsplan vor, ne? Das heißt, sie sagt, für welche Maßnahmen stehen wie viel Mittel zur Verfügung. Auf EU-Ebene nennt man das den mehrjährigen Finanzrahmen. Und die EU-Kommission, die hat für die Jahre, für den Zeitraum 2028 bis 2034 einen neuen Vorschlag vorbereitet. Und bisher war es so, dass die Mittel für die Förderung und Umsetzung von Herdenschutzmaßnahmen aus der zweiten Säule der gemeinsamen Agrarpolitik, das ist die sogenannte GAP, bereitgestellt werden. Das wird auch noch bis 27 so sein, ne? Und zwar hier aus dem sogenannten ELER-Fonds. ELER bedeutet die Förderung der ländlichen Entwicklung, Förderung der wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Entwicklung ländlicher Gebiete zu fördern. Die Förderung umfasst Unterstützung für Anschaffung und den Ersatz von Herdenschutzmaßnahmen wie Electric Fencing, Herdenschutzhunden oder Beauftragung von Herdenschützern, also der gute alte Hirte. Ja. Diese zweite Säule wird von den Mitgliedstaaten der EU in eigener Verantwortung umgesetzt, wobei die Mittel durch nationale Mittel ergänzt werden können. So, und wir wissen ja aus der Vergangenheit, das haben nicht alle Bundesländer ordnungsgemäß gemacht, dass EU-Mittel gar nicht abgerufen worden sind oder dass sie keine eigene Mittel für Herdenschutzmaßnahmen bereitgestellt haben. Und der neue Plan, der neue Haushaltsplan der EU-Kommission sieht kein sogenanntes Ringfencing mehr vor. Was bedeutet das? Also es ist nicht mehr festgelegt, für welche Maßnahmen wie viel Geld konkret ausgegeben werden soll. Also das heißt, es gibt keine Zweckbindung mehr für bestimmte Maßnahmen. Als Grund hat die EU-Kommission genannt, damit sollen die Staaten mehr Flexibilität erhalten, wie sie die Gelder einsetzen. Und hier besteht natürlich die Gefahr, dass die Mittel für die Förderung von Herdenschutzmaßnahmen keine Zweckbindung mehr haben. Und das bedeutet, dass es nicht mehr festgelegt ist, wie viel Geld für Herdenschutzmaßnahmen bereitsteht, und die Mitgliedstaaten können dann frei entscheiden, ob und wofür sie die EU-Mittel dann verwenden. Die Mitgliedstaaten, das wissen wir selber, wir kennen ja die politische Lage, die haben momentan ganz andere politische Prioritäten als die eh schon hochsubventionierte und völlig unrentable Weidetierhaltung weiter zu finanzieren und zu subventionieren. Und daher befürchte ich, dass es bald überhaupt kein Geld mehr für Herdenschutzmaßnahmen und Förderungen geben wird. Also
ich halte das für ein bisschen schwarzseherisch.
Das könnte aber passieren.
Man muss dazu einfach klar sehen, Weidetierhaltung hat einen ganz enormen ökologischen Wert, der völlig unterschätzt wird von Leuten, die sich damit nicht auskennen.
Ja, das interessiert aber die Politiker nicht, Hanno.
Das wird sie interessieren müssen, weil wir ein Artensterben haben, liebe Ines. Und das Artensterben wird oh ja, das interessiert die sehr wohl. Was wir brauchen, ist im Grunde genommen so eine Art No-Kings-Bewegung, wie wir sie in den USA gegen Trump erleben. Und dass die nicht so ganz erfolgreich, nicht so ganz erfolglos sind, haben wir heute bei den Wahlen in New York, New Jersey und Virginia erlebt. Und genau das brauchen wir hier auch. Was mir fehlt, auch im Wolfspodcast, ist der viel dediziertere Hinweis auf den Nutzen des Wolfes. Ja, wenn eine Ministerpräsidentenkonferenz in Mainz hingeht und haut solche absolut wolfsfeindlichen Beschlüsse raus, ich nenne sie jetzt einfach mal so, ne?
Ja, es ist
dann,
so,
wird, dann wird das Recht, dann wird das Überlebensrecht von kommenden Generationen mit Füßen getreten. Das ist keine enkeltaugliche Politik. Ja, wir reden in Deutschland von dem Wolf als Schlüsselart. Das ist aus meiner Sicht ein Übersetzungsfehler. Die Engländer sprechen von einer Keystone-Art, also Keystone-Species. Der Keystone ist kein Schlüssel, sondern der Keystone ist ein Schlussstein. Ja, du musst dir ein mittelalterliches Gewölbe mit behauenen Steinen, die sich alle gegeneinander abstützen, vorstellen. Und der letzte Stein, den du da reinsetzt, der hält den ganzen Kladderadatsch zusammen. Das ist die Rolle von Spitzenpredatoren. Ja. Das ist die Rolle des Wolfes. Und der Wolf ist in den Wäldern Mitteleuropas jetzt mal 200 Jahre weitestgehend abwesend gewesen. Dass der deutsche Wald in der Krise ist, das wissen wir seit 40, 50 Jahren. Und wenn du einmal durchs Ahrtal fährst und guckst dir die ganzen Baustellen an, die da jetzt zur Reparatur der Schäden der Ahrtalflut laufen haben, dann musst du deinen Blick mal rechts und links auf die Hänge am Ahrtal lenken. Da siehst du riesengroße Fichtenbestände, die abgestorben sind. Ja, also dem deutschen Wald geht es immer schlechter. Ja.
Und also ich kenne das Ahrtal übrigens. Ne? Ich habe da lange Zeit gelebt,
bevor das zerstört wurde. Wenn du da heute durchfährst und siehst da die Waldschäden, die Trockenjahre 19 und 20 angerissen haben, bevor die große Flut kam, das ist mindestens genauso schlimm wie die Baustellen unten am Fluss. Ja. Ja. Und wir brauchen den Wolf ganz dringend für eine enkeltaugliche Politik, die den Bestand unserer Wälder, die für uns überlebenswichtig sind, für die nächsten Jahrzehnte sichert. Ines, du hast mit allem, was du sagst, vollkommen recht, aber dabei entsteht halt ein sehr düsteres Bild. Und dem möchte ich einfach ein kleines bisschen entgegentreten. Ja, ich möchte in dem Zusammenhang auf die 3%-Regel verweisen. Ja, das ist ein soziologischer Aspekt. Man sagt, wenn 3% der Bevölkerung für eine bestimmte Sache eintreten, dann können die sehr, sehr viel bewegen. Da reichen 3% einer Gesamtbevölkerung, damit sich was bewegt. Wenn wir uns jetzt mal einfach so, ich liebe Zahlenspiele, habt ihr schon mitbekommen. Ne? Ja. Wenn wir uns jetzt einfach mal so überlegen, wie viele sind denn gegen den Wolf und wie viele sind für den Wolf? Und da sage ich jetzt mal, okay, wir haben 490.000 Jäger, ich unterstelle mal, das ist natürlich falsch, die sind alle gegen den Wolf. Dann haben wir ungefähr 1 Million Pferdebesitzer, ne, solche Gestalten wie mich, die sind auch alle gegen den Wolf. Dann haben wir 1,5 Millionen. Dann packen wir in Gottes Namen noch 200.000-300.000 Schafhalter da drauf. Dann sind wir bei 1,8 Millionen. Ne? Das stimmt natürlich nicht. Da ist allerhöchstens die Hälfte wirklich gegen den Wolf. Aber nehmen wir die Zahl einfach mal. 3% der bundesdeutschen Bevölkerung sind ungefähr 2,7 Millionen. Ne? Jetzt haben wir da noch keine 3% erreicht. Wie sieht es denn mit den Wolfsbefürwortern aus? Die sind schwer zu greifen, aber ich weiß, dass es in Deutschland 11,5 Millionen Hunde gibt. Jeder Hund hat 3 menschliche Angehörige, Papa, Mama und Onkel, oder sage ich jetzt mal, oder eine Tante. Ja, also sind hundeaffine Menschen so ungefähr mit 30 Millionen zu beziffern. Wenn wir jetzt einfach mal unterstellen, dass 20% aller Hundebesitzer den Wolf auch toll finden, ne, dann haben wir 6 Millionen. Das sind viel mehr als 3%.
Wir sind in der Überzahl,
Ja, aber es geht jetzt einfach um die Frage, wie kann zum Beispiel auch der Wolfspodcast diese doch recht beeindruckende Anzahl von Wolfsfreunden aktivieren, motivieren, in Bewegung setzen. Ja, da helfen natürlich die Aussichten, die uns Ines hier bietet, ganz gewaltig, weil damit wird deutlich, wie wichtig es ist, dass wir was machen.
Genau.
Ja, aber selbst ein Donald Trump, den man für allmächtig hält, der den Klimawandel ignoriert, der jede Menge Unheil in der Welt anrichtet, scheint jetzt Gegenwind zu bekommen. Ne? Und da gibt es, wie gesagt, diese No-Kings-Bewegung, die da in USA millionenfach, also mit Millionen Menschen auf die Straße ging. So was Ähnliches brauchen wir leider aber auch für den Wolf. Dafür muss aber deutlich werden, dass der Wolf für kommende Generationen eine ganz kriegsentscheidende Rolle spielt. Richtig. Wisst ihr, das ist keine Artenschutzmarginalie, der Wolf. Der ist nicht nice to have, ne? Das ist nicht hübsch, dass wir noch Wälder mit Wölfen haben, weil ist ja so putzig, ist ja so rotkäppchenmäßig und da ist ja die Natur ja noch in Ordnung. Der Wolf als Spitzenpredator ist für das mittelfristige Überleben des Ökosystems Wald unverzichtbar. Da kann man auch jede Menge Wissenschaft für anführen, ne? Also die Reduzierung von Wildverbiss, die Durchbrechung von Infektionsketten und was nicht noch alles. Und ganz viele Dinge haben wir überhaupt noch nicht begriffen, weil wir von Ökosystemen eigentlich im Grunde genommen noch relativ wenig wissen. Und da müssen wir hin. Das sind nicht nur Leute, die den Wolf toll finden als Lebewesen, sondern auch die Menschen, die sagen, naja, der graue Räuber macht mir schon ein kleines bisschen Angst, aber ich sehe ein, dass wir den Wald verlieren werden ohne den Wolf. Und deshalb setze ich mich für den Wolf ein, weil ich will, dass meine Enkel auch noch irgendwie hier leben können. Ne? Da müssen wir hinkommen.
Aber was kann jetzt der Wolfspodcast genau tun?
Ich finde, du brauchst eine Folge über die ökologische Bedeutung des Wolfes.
Das haben wir gemacht. Dann müssen wir uns mal zurück.
Vielleicht müssen wir sowas nochmal wiederholen.
Das ist eine gute Idee. Man kann das nochmal wiederholen. Aber wir haben die ökologische Bedeutung des Wolfes in vielen, vielen Folgen, haben wir die aufgerollt.
Das weiß ich.
Ne, aber dein Vorschlag ist...
Mir war es immer noch nicht deutlich genug.
Okay, ist gut. Ich finde, das ist wichtig, finde, was du sagst, ja.
Ich finde, was nochmal ganz deutlich herausgestellt werden muss, ist, wie die Regierung, verantwortliche Minister und Behörden sich hier verhalten. Die stehen Trump in nichts nach.
Ja, das stimmt. Das ist der Punkt. Ja.
Und das muss man nochmal ganz klar öffentlich bekunden, dass hier die Bürger an der Nase herumgeführt werden, um ja Partikularinteressen von Lobbyisten zu bedienen, um die Leute ruhig zu stellen. Und wer wird darunter leiden? Als allererstes natürlich die Weidetierhalter. Das hat Hanno ja heute wunderbar herausgearbeitet.
Ines, geh noch einen Schritt weiter. Die treten die Interessen kommender Generationen mit Füßen.
Wir alle, weil wir zerstören unsere natürlichen Lebensgrundlagen, wenn wir so eine Keystone-Species wie den Wolf bekämpfen.
Ja,
ganz genau. Also die Politik, die wir halt von den Ministerpräsidenten der Länder jetzt gerade erlebt haben, die wir von einem Bundeslandwirtschaftsminister erleben, die tritt wirklich das Lebensrecht kommender Generationen mit Füßen. Und für dieses Lebensrecht ist der Wolf unverzichtbar. Und das begreifen viele Leute nicht. Der Wolf ist nicht irgendwie eine Märchengestalt, die jetzt Gott sei Dank wieder auftaucht und den Wald belebt, also jetzt im touristischen Sinne wieder bunt macht, sondern der Wolf hat, also Spitzenprädatoren haben einfach eine ganz wichtige Funktion. Und die Tatsache, dass wir die ausgerottet haben in den letzten 200 Jahren ausgerottet haben, dass der Wald jetzt 200 Jahre ohne Wolf leben konnte und nicht gleich alle Bäume umgefallen sind, das heißt nicht, dass das so bleibt. Im Gegenteil.
Es ist ja auch kein Wald, das sind Plantagen, das sind Holzplantagen.
Also hier in Brandenburg haben wir wirklich nur noch Plantagen, ja.
Das ist doch kein Wald. Ja, das kommt als nächstes hinzu. Das hat einen Namen, dieses Syndrom. Wie heißt es? Shifting Baseline Syndrom oder so, glaube ich. Ne? Ja. Dass die Menschen überhaupt nicht mehr wissen, wie gesunde Natur, intakte Natur aussieht. Ihnen fällt es gar nicht mehr auf, weil sie es nie kennengelernt haben. Mhm. Und das ist so furchtbar.
Ja, aber du hörst doch überall in jeder Ecke der Republik diese Parole, wir müssen den Wald klimaresistent umbauen. Also wir brauchen einen klimaresistenten Waldumbau.
Von wem kommt das?
Also einen Waldumbau in Richtung Klimaresistenz.
Von der Forstlobby. Ja. Es geht denen nur darum, die Wälder weiter bewirtschaften zu können. Na, wenn sie es wirklich ernst meinen würden mit klimaresiliente Wälder oder wieder naturnahe Wälder herstellen, dann würden sie darauf verzichten, ausländische Baumarten wie Roteiche oder Douglasien zu pflanzen. Na?
Auf dem Weg sind sie ja. Aber du kriegst das ohne Wolf nicht hin, weil der Wildverbiss halt ein Riesenproblem ist. Und da kommen wir nochmal zu einem kleinen Zahlenspielchen vom lieben Hanno. Wir brauchen Herdenschutz auf ungefähr 2,7 Millionen Hektar. Ne? Wir haben knapp 4 Millionen Hektar Grünland in Deutschland. Davon werden ungefähr 2,7 Millionen als Weiden genutzt. Der Rest ist Grünland, was gemäht wird, also Heuwiesen. Da muss halt Herdenschutz betrieben werden, wenn wir bundesweit den Wolf haben. Kostet Geld. Aber wir haben 11 Millionen Hektar Wald. Und in diesen 11 Millionen Hektar Wald könnten Wölfe bei einer flächendeckenden Präsenz den sogenannten Kulturenschutz, also den Schutz kleiner nachwachsender Bäumchen. Man sieht immer wieder, so Kunststoffrohre werden da drüber gesteckt. Mhm. Dann wurden zum Teil auch Schutzzäune gezogen. Das kostet aber witzig viel Geld. Da redet das niemand drüber. Und der Grund ist einfach. Genau. Die Forstbeamten, die solche Zahlen hätten, die also beziffern könnten, wie teuer der Kulturenschutz in unseren Wäldern ist, damit überhaupt was nachwachsen kann und nicht vom Reh und Schalenwild insgesamt direkt wieder kaputt gefressen wird. Die haben alle die Jagdprüfung gemacht, die gehen alle jagen und die werden Teufel tun, sich mit den Revierpächtern anzulegen. Die müssen mit denen leben. Ne? Also das ist so eine Interessensverquickung, sage ich mal. Ne?
Da gibt es übrigens eine Studie aus Deutschland von dem, das ist eine Bachelorarbeit von einem Studenten der HNEE.
Eike Schumann, ja, ja.
Eike Schumann, genau, ne? Der hat die Rückkehr des Wolfes und die Auswirkungen auf den Wald und auf die Bewirtschaftungsform. Ja. Genau, und hat er auch festgestellt, dass das zu Einsparungen der Kosten in diesem Kulturschutz geführt hat. Ne?
Also
ja. Ja, das ist um 90% zurückgegangen. Da, wo Wölfe waren in Sachsen-Anhalt, da ging der Wildverbiss bis um 90% zurück. Ja. Und der hat damals gemutmaßt, dass die Wölfe den Schalenwildbestand maßgeblich reduziert hätten. Das können sie gar nicht. Dafür sind Wölfe viel zu wenig zahlreich. Was Wölfe nach meiner Überzeugung machen, die halten das Wild in Bewegung, weil Schalenwild, also Beutetiere, deren Feindvermeidungsstrategie ist Bewegung. Und wenn die in Bewegung sind, das haben inzwischen ganz viele begriffen, ne? Dann ist der Verbiss halt eben nicht mehr so, dass die, was weiß ich, im Einstand, wo sie 3 Wochen bleiben, alles kaputt beißen. Dadurch hat die in Bewegung geraten. Da wird dann von den Jägern, wer dann so Ammenmärchen in die Welt gesetzt, da würden sich Angstrudel bilden. Ist ja klar, ne? Ich meine, dass Hirsche jetzt plötzlich mit Wölfen konfrontiert werden, war ja auch so überhaupt nicht vorgesehen, dass da 10.000 Jahre funktioniert hat.
Und eigentlich kommt ja auch noch hinzu, dass das Reh oder der Hirsch, das sind ja eigentlich keine Waldtiere. Ihr Lebensraum ist eigentlich der Waldesrand, so am Offenland und so weiter, also die Zwischenzone, die Pufferzone. Sie äsen nämlich viel lieber so Kräuter und auf dem Offenland herum und sie flüchten in den Wald nur, wenn sie Schutz suchen. Das ist ja auch ganz klar, ne? Weil wenn ich als Hirsch mit so einem riesen Kronleuchter auf dem Kopf, ich begebe mich doch nicht freiwillig in den Wald, wo ich da ständig hängen bleibe an den Ästen.
Ja? Nee, aber das tue ich nur, wenn ich bejagt werde zum Beispiel und flüchte.
Genau. Der Jagddruck treibt das Rehwild und die Hirsche und das Dammwild in den Wald, damit sie dort Schutz finden und so weiter. Und deshalb entsteht so ein hoher Verbiss. Ne? Also da kommen wir wieder auf den Punkt zurück. Jagd schadet und der Wolf stört die Jäger. Die Jagd wird für den Jäger, für den zweibeinigen Jäger, umständlicher, komplizierter. Und der Wolf muss einfach nur weg. Und die wollen den legal wegschießen dürfen und wollen dann auch noch die Jagdtrophäe, den Kopf über ihren Kaminsims hängen. Das ist das, worum es denen geht. Und das dringt durch alle Gesetzesvorschläge, Änderungsvorschläge in allen Pressemitteilungen von allen Politikern und allen Ministern durch. Dass du siehst richtig, da ist die Feder wurde von der Jagdlobby geführt. Das ist der ganze Hintergrund. Und das Einzige und das Wichtigste, worum es den Jägern hier ging, war das Aneignungsrecht.
Ich wollte gerade fragen, das Aneignungsrecht heißt, dass die den geschossenen Wolf behalten dürfen? Das ist ja bislang behalten nicht dürfen. Der Fall.
Ja, Fallwild. Das Fallwild dürfen sie behalten, ne? Oder denn wenn sie ihn geschossen haben, dann haben sie ihre Trophäe. Ja?
Und jetzt,
darum geht's denen.
Und jetzt haben sie, das wurde jetzt schon geäußert, dass sie die Trophäen behalten wollen.
Ja.
Okay, das lässt auch wieder tief blicken. Das ist ja auch natürlich eine Motivation, so einen Wolf zu schießen.
Und man muss der Bevölkerung, den Bürgern nochmal klar machen und vor allen Dingen Weidetierhaltern. Wir werden an der Nase herumgeführt. Es geht der Politik und den Jägern überhaupt nicht um den Schutz der Weidetiere. Das Schicksal der Weidetiere und der Weidetierhalter ist den Jägern und der Jagdlobby, die ja verfilzt sind mit allen Politikern und Behördenleitern, völlig Schnotz.
Hanno, du bist ja heute angetreten hier, um die Stimme eben laut zu erheben für deine Kolleginnen und Kollegen, die Weidetierhaltenden. Ich habe jetzt mal eine Frage. Wir haben noch gar nicht darüber gesprochen, wie fühlen die sich jetzt eigentlich in dieser politischen Debatte? Ich meine, die werden immer wieder erwähnt, wegen euch machen wir das, ihr braucht unsere Unterstützung. Die Jäger sagen, kommt, wir nehmen euch an die Hand, wir retten euch vor dem bösen Wolf. Wie fühlt sich ein Weidetierhalter in Deutschland im Schatten dieser Diskussion?
Also ich persönlich fühle mich zerrieben, aber ich kenne mich halt auch aus. Du hast natürlich auch unter den Weidetierhaltern Schreihälse. Ne? Da brauchst du bloß mal bei Facebook reinzugucken. Gerade unter den Pferdeleuten gibt es ausgesprochene Wolfshasser. Schau mal, ich habe für die Vereinigung der Freizeitreiter Deutschlands 20 Jahre lang Lobbyarbeit gemacht. Ich habe 2006 irgendwie die VfD bei einer Verfassungsbeschwerde gegen ein neues Hufbeschlagsgesetz vertreten. Da waren wir auch erfolgreich. Das war noch ein Produkt der Regierung Schröder. Und Frau Merkel durfte das Gesetz dann ändern, weil wir die Verfassungsklage gewonnen haben. Und ab 2012, 2013 war ich dann Wolfsbeauftragter. Ab 2019 dann Vizepräsident von diesem Verein. Und ich wurde da rausgemobbt. Nicht, weil ich jetzt für den Wolf eingetreten wäre. Das durfte ich gar nicht, weil es gab einen Beschluss, dass wir in Sachen Wolf neutral zu sein hatten. Aber ich habe über wolfsabweisende Zäune geschrieben. Ich habe einen Artikel für eine Pferdezeitschrift geschrieben, da stand drin, wie rüste ich meinen Zaun auf, um meine möglicherweise kleinen Pferde, die für einen Wolf eine Beute sein könnten, vor ihm zu schützen. Und weißt du, das ist das Problem, was Weidetierhalter haben. Du machst Herdenschutz und wirst aufgrund des Herdenschutzes, weil du deine Tiere schützt, wirst du so Wolfskuschler erklärt. Ja, es gibt wirklich Leute, die sagen, auf dem Land, irgendwo in Niedersachsen, irgendwo in der Börde, du hast einen wolfsabweisenden Zaun aufgestellt, du brauchst dich im Dorfkuck nicht mehr blicken zu lassen. Ich kenne einen Schafhalter, dem das gesagt wurde. Ne? Also du hast so eine aufgeheizte, vergiftete Atmosphäre, dass als Weidetierhalter, dass du da einfach nur sagen kannst, ach, ich mach mein Ding, und dieses Ding ist Herdenschutz, aber da rede ich nicht drüber. Das ist so. Sabine, so genau so sieht's aus. Versuch mal einen Weidetierhalter vor die Kamera zu kriegen, der einen erfolgreichen Herdenschutz betreibt. Mhm. Der wird sagen, nö, ich habe keine Lust, mich von den Schreihälsen blöde anmachen zu lassen. Such dir schön jemand anders. Ich sag das zwar hier, wenn die Kamera nicht läuft, dass ich mit meinem Herdenschutz erfolgreich bin, aber in die Kamera sage ich das nicht. Ja? Mhm. Dass das so ist, dass das funktioniert, das kann ich dir nachweisen. Ne? Du kannst ja mal irgendwie den Namen Sven Keller, schön mit W geschrieben, da merkst du schon, der Junge ist aus dem Osten. Sven Keller ist der Vorsitzende.
Hey, was soll das heißen?
Wirklich? Der ist auch Sachsen-Anhalt, ja, da wo Wölfe sind.
Aber das will ich damit sagen. Das wollen wir nicht bewerten. Ja, also,
nein, ich bewerte das nur insofern, dass der Ahnung von Wölfen hat. Ja, Sven Keller ist der Vorsitzende einer Interessensgemeinschaft Herdenschutz plus Hund.
Ja.
Der
ja,
ist eigentlich, weiß. Klar, natürlich kennst du den Ines. Aber ein Sven Keller oder ein Peter Schütte, die zeigen dir ganz klar, dass Herdenschutz funktioniert. Die IG Herdenschutz plus Hund, da werden, also alle Mitglieder halten zusammen 25.000 Tiere und seit 6 Jahren in Wolfsgebieten halten die, ist da kein Tier mehr gerissen worden. So viel zum Thema, den wolfssicheren Zaun gibt es nicht, der Wolf überwindet jeden Zaun, alles Quatsch. Aber das sind alles Leute, die sind sehr, sehr vorsichtig und sehr, sehr leise. Also so viel zum Thema, wie fühlt sich ein Weidetierhalter, der fühlt sich eigentlich nur zerrieben zwischen Interessensgruppen, die alle furchtbar laut schreien können. Und wir wollen eigentlich nur, dass unsere Tiere in Frieden leben können. Und wir wollen, dass unsere Kinder und Enkelkinder auch noch Tiere halten können auf der Weide, wenn sie da Spaß dran haben.
Ja.
Also, dass im Prinzip unsere Ökosysteme nicht kollabieren.
Mhm. Also
das wäre die Verantwortung unserer Politiker und unserer gewählten Volksvertreter, sich dafür einzusetzen.
Richtig.
Ja? Und nicht hier Partikularinteressen zu bedienen oder mit AfD-Politik zu kuscheln, weil sie Angst haben vor der nächsten Wahl.
Mhm.
Sie sollen endlich aufhören, sich ja zu, vor allen Dingen CDU-Politiker, ne?
Ja.
Sich zu verhalten wie AfD-Politiker, weil sie meinen, sie könnten damit ihre Wählerstimmen retten.
Das stimmt.
Aber das Gegenteil ist der Fall.
Ja. Hanno, glaubst du,
ich mir übrigens gerade das Bild an hier von diesem Minister, von dieser Ministerpräsidentenkonferenz.
Das lässt dich nicht los, ne?
Es ist erschreckend.
Ja.
alte, weiße Männer. Mhm. Widerlich. 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 Alte, weiße
das
Männer.
Und die, das ist leider die Wahrheit, ja. Ich habe
alles alte, weiße Männer.
Das Bild wurde ja auch rumgereicht. Also das ging ja auch durch Social Media. Da war auch ganz klar immer wieder gesagt worden, irgendwie irgendwas läuft hier falsch, wenn auf so einem Foto irgendwie nur alte, weiße Männer abgelichtet sind. Und eben halt weder junge Personen, genau, weder Frauen noch junge Personen, also keine Volksvertreter. Also Hanno, ich musste jetzt die Frage jetzt noch stellen. Kurz vor Toreschluss dieser Folge. Hat der Wolf und haben die Weidetierhalter den Kampf und die politische Debatte verloren? Weil so klingt es gerade.
Nein, eben nicht. Habe ich doch gesagt, denk an die 3%-Regel. Wir sind mehr. Wir sind viel, viel mehr. Ja? Jeder Weidetierhalter, fast jeder Weidetierhalter, lebt in der Natur. Dem brauchst du nicht zu erklären, was ein Ökosystem ist. Ja? Das wissen fast alle. Du hast natürlich auch gerade unter Pferdeleuten, hast du Leute, die sind Wolfshasser, verstehe ich nicht, kann ich nicht nachvollziehen, gibt es. Aber das sind im Zweifelsfall Leute, denen Angst gemacht wurde. Ne? Und nimm den Leuten die Angst vom Wolf, zeig ihnen, dass sie ihre Tiere schützen können, dass das eigentlich kein Hexenwerk ist. Und zeig ihnen, wie wichtig der Wolf für unsere Ökosysteme ist. Und dann hast du eigentlich schon jemand auf deiner Seite.
Okay. Ja?
Und wenn du dann noch einen Schritt weiter gehst und sagst, das, was eben die alten weißen Männer, die Ines so nett zitierte, wollen, ist das Gegenteil von dem. Die wollen nicht die Sicherheit deiner Tiere auf der Weide, sondern die wollen die Trophäe an der Wand. Und das geht im Zweifelsfall zu deinen Lasten.
Richtig.
Weil der Druck, den zerschossene Rudelstrukturen, durchgeknallte Wölfe aufgrund von Bejagung, was die mit deinen Tieren veranstalten, was die mit deinen Zäunen veranstalten, ne, das ist viel, viel schlimmer als das, was wir heute schon erleben. Ne. Das muss man einfach klar und deutlich sagen.
Ich finde das wirklich erschreckend, wie der Rechtsstaat und die Demokratie hier zerfällt.
Mhm.
Dass das hingenommen das wird, ich finde dafür keine Worte mehr. Das ist ja schlimmer als in Amerika.
Ja. Aber Ines, dann die Frage jetzt zum Abschluss auch noch an dich. Hat der Wolf, haben die Weidetierhalter die politische Debatte verloren?
Nein.
Siehst du auch so?
Ich habe letztens einen Satz gelesen von einer Wissenschaftlerin von Greenpeace. Die hat gesagt, dass der Kampf nicht verloren ist, weil wir jetzt gerade, also wir Natur- und Artenschützer, wir stoßen gerade auf so einen mächtigen Widerstand. Und das zeigt aber eigentlich erst, wie stark wir geworden sind. Denn das, was jetzt hier die Gegner auffahren, da sind wir uns ja, glaube ich, alle einig, das ist ja niveaulos bis ins Bodenlose, ne? Mit was für einer populistischen, wissenschaftsfeindlichen und menschenverachtenden Art, die hier, ja, ich sag mal, Propaganda betreiben.
Das ist ungehobelt. Ungehobelt ist
und
das.
Ungehobelt, ja, ja. Wissentlich Lügen verbreiten und ungeniert, ne? Das zeigt eigentlich, dass die ihr letztes Gebot auffahren, ne? Also ihre,
das klingt
alles, was sie noch haben.
So ein bisschen, ja, wie so ein Akt der Verzweiflung, was die Gegenseite jetzt gerade veranstaltet.
Ganz genau, ne? Mhm. Und das zeigt eigentlich, wie stark wir geworden sind.
Okay. Ja? Dann würde ich sagen, an dieser Stelle, ihr Lieben, es war mir ein Fest, mit euch heute dieses Gespräch zu führen. Ich finde, es ist ganz, ganz viel zur Sprache gekommen. Viele wichtige Dinge, viele Inspirationen, Anregungen von Hanno. Hanno, vielen, vielen Dank. Vor allen Dingen auch vielen, vielen Dank für diese Einblicke, die wir wirklich selten haben in diesem Podcast, wirklich mal von Seiten der Weidetierhalter, wirklich mal zu gucken, wo liegen die Probleme, wie geht man damit um und was fühlt man als Weidetierhalter und was sind so die Gedanken, die einen umtreiben in dieser Situation? Wir hatten das schon ein paar Mal jetzt, wir haben mit Schäfern schon gesprochen hier, aber heute wurde es ja nur noch mal konkret und auch politisch. Vielen, vielen Dank, dass du mit uns in Kontakt getreten bist. Für diese Folge freue ich mich super drüber und danke Ines, dass du mir heute hier zur Seite gestanden hast, wieder einmal mit deiner extrem ausgewiesenen Expertise, Erfahrung und deinem Wissen. Vielen, vielen Dank dafür. Ich weiß, dass das viel Zeit raubt, weil ich dich immer beanspruche hier im Podcast, aber geht leider nicht anders. Wir müssen leider für unsere Ziele einstehen und auch kämpfen.
Ich beantrage Urlaub.
Du kriegst Urlaub, genau. Alles klar, du kriegst alles, was du willst. Hauptsache, du bleibst uns erhalten. Gleiche gilt auch für Hanno. Ich hoffe, wir hören uns an dieser Stelle auch nochmal wieder, wenn dann irgendwann vielleicht Entscheidungen gefallen sind, dass wir die vielleicht in dieser Gruppe, in dieser Runde auch nochmal diskutieren.
Lass mich einen Schlusssatz noch
Gerne.
Sagen. Gerne. Es gibt Weidetierhalter, die ihre Tiere im Wolfsgebiet halten, die ganz klipp und klar sagen, Ines kennt die bestimmt, lasst bloß meine Wölfe in Ruhe. Ja? Okay. Weil die Wölfe, die um meine Weide herum leben, die respektieren meine Schutzmaßnahmen und die sorgen dafür, dass keine Wanderwölfe durchkommen. Ja? Solche Weidetierhalter gibt es auch und die müssen mehr werden. Und ich hoffe, dass sie mehr werden. Und da haben wir hoffentlich heute einen Beitrag zugeleistet.
Das hoffe ich auch. Vielen Dank.
Wenn man Wölfe in Ruhe lässt, dann haben Weidetiere viel bessere Chancen, durch geeignete Schutzmaßnahmen eben nicht Opfer der Wölfe zu werden. Und
das ist ja
wenn
genau
wir wieder
das,
die Verhältnisse des 19. Jahrhunderts haben wollen, ne, wo Wölfe wirklich furchtbare Dinge getan haben, dann müssen wir
wo
die Jäger Lobby
Dinge
nur gewähren lassen.
Ja, ja. Wichtig.
Natürlich dass beides.
Ja.
Und ich glaube auch, das möchte ich jetzt als Schlusssatz sagen, dass Teile der Jägerschaft das ganz bewusst provoziert haben. Sie haben die Wolfspopulation ja ständig unter Druck gesetzt. Sie tun es ja immer noch mit der illegalen Bejagung. Sie zerschießen ganz bewusst die Rudel, setzen die Wölfe unter Druck und in Not, damit solche Situationen entstehen wie Risse und so weiter. Und ich bin mir ganz sicher, dass Teile der Jägerschaft das ganz bewusst so gemacht haben. Sie lassen die Wolfspopulation sich nicht stabilisieren. Die würde sich irgendwann von ganz allein stabilisieren, würde nicht mehr anwachsen, wenn alle potenziellen Habitate besiedelt sind. Und das wollen die Jäger ganz bewusst verhindern, indem sie sich ständig unter Druck setzen, illegal beschießen, ja, damit sie halt ihre ungerechtfertigten Forderungen und durchsetzen können und ihre Trophäen endlich bekommen
zum
können,
Glück, auf legalen Wege. Zum Glück, ja. Und das möchte ich jetzt noch als Schlusswort hinzufügen, kenne ich mittlerweile mehr Jäger, als ich an einer oder an zwei Händen abzählen kann, die genau das nämlich auch wollen, was wir wollen,
ja.
Die auch Ruhe haben wollen in ihren Revieren, die den Wolf als eine wunderbare Challenge sehen für ihre Jagd und sagen, ich komme mit dem klar, ich lasse ihn in Ruhe. Und es gibt sogar Jäger hier bei uns in Brandenburg, da habe ich sogar kürzlich ein gutes Gespräch mitgeführt, die sagen, wir passen auf unsere Wölfe auf. Und von daher gibt es da auch diese Bewegungen, aber es müssen mehr werden. Da sind wir uns, glaube ich, einig.
Ich habe sie hier beide unmittelbar vor der Nase und es ist ganz lustig. Da gibt es dann einen Jagdpächter aus Düsseldorf, ein bisschen weiter weg von der Eifel, der mir nach einer Wolfsdiskussion sagt, der lief dann dunkelrot an und sagte dann nur, Sie sollten aufpassen, wenn Sie im Sattel im Wald unterwegs sind. Nicht, dass Ihnen da mal was passiert.
Mhm.
Ja, das habe ich dann einem ebenfalls jagenden Forstbeamten erzählt, den ich schon erwähnte. Und er sagte dann nur, ach Hanno, mach dir keinen Kopf. Ich bin im Wald viel geschickter unterwegs als dir. Wir passen schon auf dich auf.
Aber das war ja eine Bedrohung, ne? Das ist
das erlebe ich ja auch.
Ja.
Aber weißt du, das sind die beiden Seiten, ne? Ne, der eine, der als Freund der Trophäen- und Gesellschaftsjagd den Wald mehr oder weniger als
Lustort,
Schießbude betrachtet und der andere, der Naturfreund ist, der auch auf die Jagd geht und der mit dem Wolf keine Probleme
Richtig.
Hat, der sagt, naja, kommt der Wolf wirklich endlich mal, dann macht er die Jagd höchstens interessanter. Ne? Und das ist der im Zweifelsfall sagt, nö, lass mal, was du da so zum Thema Wolf meinst, da kann ich mit leben. Ich bin nicht mit allem mit dir einverstanden, aber das meiste finde ich okay. Also, du hast beides.
Du hast beides.
Also ich kann euch beide bestätigen, Ines hat recht, ja, die Jagdlobbyisten, denen es vor allem um die Trophäe und den gesellschaftlichen Anlass der Jagd geht, das sind die uns fürchterliche Probleme machen. Aber es gibt auch die anderen,
Richtig.
Die du halt gründlich kennengelernt hast, Sabine.
Ja.
Ihr Lieben, ich bin weg. Ich packe jetzt mein Täschchen und gehe. Ich glaube, wir machen Feierabend, oder? Und wir sprechen uns demnächst wieder an dieser Stelle. Vielen, vielen Dank. Auf Wiederhören.
Ja.
Und wenn euch die Folge gefallen hat, hinterlasst bitte einen Kommentar und folgt uns. Das unterstützt unsere Arbeit. Dankeschön. Tschüss.
Das war der Wolfspodcast für heute. Danke fürs Zuhören.
Für Fragen oder Anmerkungen schickt uns eine Mail an info@derwolfspodcast.de.